was schon drin will, ne?
Ja, läuft. Okay,
läuft. Ja, wir wollen wieder ein bisschen herumschauen, ein bisschen Spurensuche betreiben, wie es eben so ausschaut jetzt auf der Welt. Es ist eigentlich ganz was Normales und Harmloses. Wir machen einfach die Augen auf und das nehmen wir sehr viel wahr. Jetzt möchte ich aber noch einmal da zurückgehen zu dem amerikanischen Bürgerkrieg. Jetzt soll man sagen, das ist ja schon lange passiert, das hat mit uns nichts zu tun, aber ich will das nochmal ganz kurz beschreiben. Es kam also in den USA dann zu einem Bürgerkrieg, weil die Nordstaaten schon finanzkapitalistisch und industriekapitalistisch stark aufgerüstet waren. Die Südstaaten waren ein kleinerer Teil, also mit 5 Millionen Einwohnern, die Nordstaaten hatten 28 Millionen. Und die Südstaaten waren wirtschaftlich und finanziell unabhängig, weil sie haben wirklich etwas gehabt, eine Substanz, eben die Landwirtschaft. Sie haben sie haben Zuckerrohr gehabt, sie haben Tabak gehabt, sie haben Baumwolle gehabt und das war nicht sehr finanzabhängig, weil einmal, wenn man das hat, dann braucht man weiters nichts mehr. Man braucht nicht sehr viel Land und Wasser, das war ja da und man hatte günstige Arbeitskräfte. Das heißt, die Sklaven. Jetzt hat sie dann was getan und zwar kam es ja zu den Gründungen der Staaten und die hießen dann Vereinigte Staaten und dann kam die Verfassung und das war eigentlich ganz frisch, ganz neu, das war gar nicht viel Zeit ist vergangen, haben sich einige Staaten schon wieder abgespalten und zwar gerade die südlichen Staaten. Es kam also zu einer Sezession und jetzt hat der damalige Präsident, der Lincoln, natürlich Feuer am Dach gesehen und hat gesagt, also das geht nicht, dann gibt es noch viel mehr Staaten, die spalten sich ab und dann sind wir wieder dort, wo wir waren. Und jetzt wollte er die eben mit Gewalt wieder an sich binden, durch einen Krieg. Sonst hat er nichts gesagt. Jetzt waren die Südstaaten aber viel besser aufgestellt, weil sie hatten mächtige Verbündete. England, Frankreich und das Zarenreich. Die sind alle mit der Marine aufgefallen, weil die haben das Zahnreich ja nicht, aber die Europäer haben die Baumwolle braucht. Und der Süden wusste das und die kamen schon mit der Marine dorthin. Also der Krieg war eigentlich chancenlos für den Nordstaat. Und jetzt kommt erst die Aussage, wir wollen gar keinen Krieg führen, wir wollen die Sklaven befreien. Und die europäischen Parlamente konnten das natürlich nicht mehr vertreten. Sklaverei, nicht? Also selber haben sie es natürlich betrieben überall, klar, das kommt ja von England. Aber jetzt kam es zu dem Krieg und der Krieg braucht uns jetzt nicht weiter interessieren, aber kommt zu einem ganz anderen Thema jetzt da durch diesen Krieg. Aber eines schon, also der Krieg hat lange gedauert, er wurde von den Rothschilds finanziert, was undenkbar gewesen wäre, dass das jemand gewusst hat, der Norden von der einen Linie und der Süden von der anderen Linie. Und jetzt war der Krieg dann gewonnen von den Nordstaaten, die haben sich aber recht gut gehalten, der Südstaaten. Und jetzt schreibt dann der letzte General der Nordstaaten, der Sherman hieß der, der hat rausgegeben, die waren die völlig zerstört, also die haben sie nicht mehr gehört, die These Kill and Destroy. Und es war dann so, dass diese Aktion Anaconda hieß und er hat also einen mörderischen Verwüstungszug durch unschuldige Städte und Dörfer, wie das heißt, am Schluss dann, wie alles schon besiegelt war, also wie der Sieg schon klar war für die Nordstaaten. Und diese Heeresschlange, so hieß es dann dort, erschien, also wo die Heeresschlange hieß das Heer, die Anaconda, darum hieß Heeresschlange, weil das ein Heer war, also das Nordstaatenheer, ließ sie in einer Breite von 100 Kilometern alles in Schutt und Asche zurück. Es wurde vernichtet, was man fand. Häuser, Fabriken, Maschinen, Farmen, Tiere, Pflanzungen, Getreide, Baumwolle, Zucker, Straßen und Brücken. Wenn die Anaconda, also diese Riesenschlange, abgezogen war, brannte das Land und die Viehherden verfaulten auf den Weiden. Zum ersten Mal in der modernen Geschichte praktizierte Amerika den totalen Vernichtungswillen. Ja, es geht ja nur weiter, das macht uns immer interessieren. Was heißt das aber? Das hat einen Grund, warum man das gemacht hat. Eigentlich war der Krieg ja schon entschieden. Aber was sich da jetzt auftut, das ist ein totaler Bruch mit der europäischen Zivilisation, denn Europa kannte diesen Rachegedanken nicht mehr. Das war nämlich mit dem Westfälischen Frieden abgeschlossen. Ich will das nur vorlesen, wie der Westfälische Frieden, nur ein paar Worte, wie das wie das hieß, die fünf Punkte.
Aber die sind wieder aufgeflammt worden durch die Nazis.
Ja, das ist ein anderer Fall, die Nazis kann man das vergleichen, das ist eine Revanche zu einem verlorenen Krieg, den Deutschland weder begonnen hat, noch was beteiligt. Das ist eine Revanche. Das Rache ist es keine. Rache war das keine. Es war eigentlich bei den anderen Ländern auch keine Rache. Außer bei denen, wo die USA war. Bei Deutschland war es eine Rache. 1945 und 1918 schon, beim ersten Krieg war es schon eine Rache von den USA an Deutschland. Aber ich will das nur fertig lesen. Da haben wir schon. Jetzt kam der 30-jährige Krieg in Europa und der war dann zu Ende. Westfälischer Friede ist dann geschlossen worden. Und der hieß dann so: Erstes, die absolute Souveränität der Nationalstaaten und das fundamentale Recht zur politischen Selbstbestimmung. Also 1648 ist also gewaltig. Zweitens, die rechtliche Gleichstellung der Nationalstaaten. Der kleinste Staat ist unabhängig von seiner Schwäche oder Stärke, von Reichtum oder Armut, dem größten gleichwertig. Also dann das Dritte, die internationale Einhaltung der Verträge und die Bildung eines verbindlichen Völkerrechts. Das gab es bisher nicht, ein verbindliches Völkerrecht. Vom Völkerrecht war keine Rede. Es war bestenfalls zwischen zwei, dass man sie irgendwie arrangiert hat. Viertens, die Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten. Nicht? Das hat die USA immer praktiziert. Deutschland hat sich nirgends eingemischt im Ersten Weltkrieg. Im Zweiten Weltkrieg ist ja anders Thema, weil das die Fortsetzung vom Ersten ist. Die USA hat sich von vornherein überall eingemischt. Umgekehrt hat ja niemand die USA jemals bedroht, gibt ja auch keinen Krieg gegen sie. Ja, also das war ein Durchbruch in eine neue Weltordnung und der wurde 101 Jahre genau genommen bis 1940, bis zum Ersten Weltkrieg gültig. Also der Friede hat 100 Jahre gehalten. Er hat auch deshalb gehalten, weil nämlich eine goldgedeckte Währung war. In der Zeit gab es keine Papierwährung. Und deshalb hat er gehalten. Weil solange es eine goldgedeckte Währung gibt, ist ein Krieg gar nicht möglich. Weil wenn ich einen Krieg habe, dann muss ich diese Möglichkeit, überhaupt Geld zu verfügen oder sie im geringen Maße zu erhöhen durch kleine Kredite, die muss ich explosionsartig aufblasen. Das kann ich aber nicht, wenn das meine Goldreserven sind und ich habe goldgedeckte Währung, egal ob es Goldkern gedeckt oder also Gold gedeckt, dann kann ich nur mit dem einen Krieg führen. Das ist eine Woche bestenfalls. Wenn ich aber jetzt umschalte auf Papierwährung, dann drucke ich einfach so viel ich will. Das zahlt aber die Bevölkerung und Inflation ist die Folge. Also muss ich unbedingt die Goldwährung abschalten. Wenn ein Goldberg abgeschafft ist, heißt es immer Krieg. Und das war
wie war das 1914? Gab es da nicht diese Golddukaten und so weiter? War da eine Goldwährung da in Deutschland, Österreich?
Ja, aber das hat aber nichts zu tun. 1914, ja. Also 1914, also der Kriegsbeginn 1914, August 1914, das ist kompliziert zu erklären, ein bisschen jetzt ist schnell, aber weil du fragst, will ich schon was dazu sagen. Dieser Krieg 1914, der ist jetzt 100 Jahre alt worden. Und zu diesem Datum sind Bücher erschienen von englischen Historikern, die alle ernst genommen haben. Die Deutschen nicht mehr nicht ernst, aber den englischen, zum Beispiel dem Clark und einigen anderen Engländer und auch im Deutschen sind Bücher erschienen. Und da wurde jetzt erstmals, nach 100 Jahren ist es eben soweit, die Wahrheit über den Ersten Weltkrieg erzählt. Und der Erste Weltkrieg hat nichts mit Deutschland zu tun, es hat ausschließlich mit dem Zarenreich zu tun. Und zwar 100% nur mit dem Zarenreich. Die Deutschen, die waren dann die Beißer, die haben also eingesetzt. Weil die englische Welt, das Weltreich, hat alles umfasst, alles umspannt, nur das Zarenreich nicht. Sie hat also Amerika schon umspannt, also Nordamerika, dann die ganzen afrikanischen Länder, mit Ausnahme der französischen. Sie war im Vorderindien, in Hinterindien, nur das riesige Zarenreich hat es nicht gehabt. Das ist nur mehr das Zarenreich gewesen. Und da gab es schon, weil sich das ja auch expandiert hat, Kleinkriege in Afghanistan und in Persien. Es ist ja schon in der Nähe. Und jetzt ging der ganze Krieg überhaupt nur, so wie es bis heute geblieben ist, gegen das Zarenreich. Und um das zu stürzen, weil es ja unsinkbar schien, hat man viel, viel, viel Jahre vorher schon in Japan den Japaner geöffnet. Also mit Drohungen geöffnet. Also das Japan war ja eine relativ unbekannte Insel, hat ja nicht viel gemacht dort. Insel gehen. Und das haben die Amerikaner schon geöffnet und haben dann die Amerikaner und die Engländer Verträge gekriegt. Das war ja schon lang vor dem Krieg. Und dann kam es erst zu dem großen Krieg, der wirklich wichtigen von 1905. Das war dann der große Krieg gegen Russland. Und dort hat Russland das Zahnreich, die Armee verloren, die Marine verloren. Und der Zahn musste abdanken, gab es dann eine Dumme, hat nichts mehr zu sagen und dann geht es dann weiter, bis eben das Kriegsende kommt. Was 1914 war, das war so, Deutschland hatte ja wirklich ein Genie und wenn das Genie belassen wurde wäre, hätte es nie den Krieg gegeben. Das war der Bismarck. Der Bismarck war Künstler, obwohl er äußerlich nicht so ausschaut. Und er war Botschafter in St. Petersburg und er hat genau gewusst, das ist so ein filigranes Netz, wo sich Deutschland halten muss. Amerika auf der einen Seite, Russland auf der anderen Seite, die europäischen gierigen Staaten, also vor allem Frankreich und England. Und er konnte dieses Netz spinnen. Er hat genau gewusst, wie man es macht. Jetzt haben wir den Bismarck, hat man also abgesetzt, dann hat man entlassen, der William II. Hat ihn entlassen, auf Druck der Banken, aber auf Druck der englischen Banken, die Inhaber waren der deutschen Banken. Und wie war jetzt der Krieg? Naja, der Krieg war so, dass Deutschland, solange Bismarck war, über die Rothschilds in Deutschland durch den Bleichenröder finanziert wurden. Die amerikanische Linie war ganz anders. Da gab es ja viele Großbanken und die haben eben begonnen dann mit dem Papierdrucken und haben die England und die Franzosen unterstützt. Die Frage ist jetzt ganz, ganz konkret. 1914 gab es in den USA kein Gold mehr, aufgrund dessen man das Geld gedruckt hätte. Aber man hat beliebig Papier gedruckt. Und jetzt hat man aber Kredite gegeben den Engländern und den Franzosen und wieder anderen, Polen und Südamerika, und die waren nicht mehr einbringbar. Das war so eine Summe, dass Amerika zuspielen hat müssen. Und deshalb ist erst in den Ersten Weltkrieg eingetreten, da war der Krieg schon beendet. Es hat Deutschland den Krieg auf beiden Seiten gewonnen und dann haben sie noch einmal verloren, weil die Amerikaner am Schluss gekommen sind und den Engländern gesagt, ihr braucht keinen Frieden schließen, gebt uns Israel, also Palästina. Israel ist nicht, das Wort ist nicht gefallen, und dann treten wir in Krieg ein, weil das Geld war weg. Also die Engländer hätten den verloren, die Franzosen, und somit hätten die amerikanischen Banken ihr Geld verloren. Jetzt sind die Amerikaner eingetreten. In Deutschland gab es damals noch kein Papiergeld. Es gab schon ein Papiergeld, aber es war goldgedeckt. Das war der berühmte deutsche Mark, oder wie es damals hieß. Ich glaube, es hieß ein Reichsmark, ja. Aber die Amerikaner hatten es nicht mehr. Ich will eigentlich da jetzt gleich, ich habe es kurz gesagt, also man hat jetzt also anschließend hat man also jetzt diese Südstaatler nicht nur besiegt, nicht nur, dass man sie beraubt hat, sondern man hat sie zu Mördern gestellt. Man hat gesagt, ihr seid Mörder, ihr seid für immer, für alle Zeiten verantwortlich, nicht nur weil es im Krieg war, den die Nordstaaten angefangen haben, sondern ihr seid auch die Kriegsursache gewesen. Und man hat sie für immer aus jeder Form von Menschlichkeit ausgeschlossen. Also die Militärs wurden erschossen, die anderen wurden vertrieben, es durfte kein Bürgermeister mehr Amt annehmen, Reparationszahlung sowieso, also die Rache. Und die Rache war schon bei den Indianern, bei dieser Extermination, da hat man sie auch gerecht, von Anfang an. Amerika beruht auf den Knochen der Indianer. Das ist das große Genozid der Amerikaner, das so haben sie schon angefangen. Das waren nicht einige Indianer, das war eine riesige Menge in Amerika. Und die hat man mit diesen ganzen Diphtheriedecken und so weiter, mit den ganzen Lügen hat man die eben umgebracht. Und es war Erfolgssport, weil es hieß, bring mal einen Indianer, dann kriegst du einen Dollar. Und das war ein Dollar für ein Skalp. Aber der Skalp und das Skalpieren haben die Indianer selber nie gemacht. In der Geschichte der Menschheit gibt es das erste Mal einen Hinweis im Buch Makkabäer. Also das liegt ja weit zurück. Und nicht nirgendwo anders. Das heißt, es war Volkssport. Wenn jemand jetzt so 10 Indianer hatte, dann konnte er sie ja nicht mitnehmen auf sein Pferd, da hat er eben den Skalp genommen und hat ihn dann reingeschmissen zum Fuhr und der hat das Geld gekriegt. Warum? Aber warum? Weil die Amerikaner auch anschließend gleich wieder was anderes gemacht haben. Sie haben sich Texas angeeignet durch den Krieg und Neu-Mexiko und Kalifornien auch wieder auf dieselbe Art. Es ist eben der Vorfall mit dieser Maine, das war ein Kriegsschiff im Hafen von Havanna und dann ist es untergegangen, weil es explodiert ist und dann haben wir den Spaniern vorgeworfen, sie hätten das Schiff versenkt. Das Schiff haben sie aber nicht versenkt Und der Kapitän hat gesagt, bei uns, wir haben es selbst gemacht, wir unten, bei uns im Laderaum, da war eine Detonation und der Botschafter in Spanien hat gesagt zum amerikanischen Präsidenten, die Spanier, die wollen ja gar keinen Krieg, die geben uns ohne dies, alles, was ihr wollt. Das hat er aber nicht gesagt, sondern er hat gesagt, die Spanier, also die haben das versenkt. Nachher, als sie das hatten, hat die Amerika gesagt, dass die USA gesagt, ja, das haben wir uns selber versenkt. Aber da mussten die Spanier jetzt auch zum Kreuze kriechen und sagen, ja, wir haben es versenkt, wir sind Verbrecher und so weiter. Das ist alttestamentarischer Rachegedanke. Den haben sie jetzt genauso gemacht, überall in Libyen und so weiter. Sie urinieren andere und dann müssen die anderen, sind nicht nur kriegsbeteiligt, sondern sie müssen die Schuld auf sich nehmen. Sie müssen zu Kreuze kriechen. Das hat sie damals neu eingeschlichen, weil in Europa gab es das nicht. Das ist eher christlicher Zug. Die Europäer haben gesagt, Krieg, jetzt ist vorbei und jetzt lassen wir es dabei. Wir fangen nicht wieder an zu schauen, wer hat weniger und wer hat mehr getan oder wer war schlimmer und so weiter, wer war verruchter. Das ist aus. Wenn der Friedensvertrag ist, sonst geht es ja ewig weiter. Das ist also eine Blutrache oder so. Und das wurde in Amerika aber nicht mehr weitergeführt, sondern man hat es ganz stark betrieben bis heute. Das ist die Grundlage der Gegenwart. Und jetzt komme ich eigentlich erst zu dem, was ich sagen wollte, weil es in den USA damals sehr hoch geistige Persönlichkeit gab, der bei den Carbonieri war, das ist so eine Freimaurerbewegung, bei der Frau Petrovna auch, also bei der Elena Petrovna-Blavatsky, mit der war er sehr eng. Und schon, da habe ich das Zettel gefunden, ja. Und dieser Mann war also jemand, der aus kleinen Verhältnissen kam und hat es dann geschafft, dass er in eine Schule gehen konnte, in Harvard. Da war aber nur kurz, weil er gesagt hat, hör nichts Geistiges, der ist wieder abgerauscht von Harvard, spricht der für ihn. Und er wird jetzt so beschrieben, dass er eben ein absolutes Genie war. Er konnte 16 alte Sprachen in Wort und in Schrift, Sanskrit und ähnliches, und war eben ein Hochgrad-Freimaurer. Jetzt, was hat er gesagt? Der war General der Südstaaten, darum sage ich es, genau zu der Zeit. Jetzt sagt er, es muss also erst der Weltkrieg herbeigeführt werden. Da sind wir aber jetzt noch 1860. Um es den Illuminaten zu ermöglichen, die Macht des Zaren in Russland zu stürzen und dieses Land zu einer Festung des atheistischen Kommunismus zu machen. Die Zwietracht, die durch die Agenten der Illuminaten zwischen dem britischen und dem deutschen Reich verursacht werden, soll genutzt werden, um diesen Krieg zu schüren. Am Ende des Krieges soll der Kommunismus aufgebaut und genutzt werden, um die anderen Regierungen zu zerstören und um die Religionen zu schwächen. Der Zweite Weltkrieg muss unter Ausnutzung der Unterschiede zwischen dem Faschisten und dem politischen Zionisten geschürt werden. Also das Wort Nazis, das gibt es nicht ganz. Das müsste heißen national, dann heißt Sozialismus naso, müsste es heißen. Das heißt aber Nazi, weil die Nationalzionisten so hießen, auch früher schon. Und der Jesus war auch ein Nazi aus Nazareth. Sonst müsste es heißen naso. Na, da müssen es Nazi-Sozialisten, aber nicht Nazi. Es fällt einem nicht gleich auf. Aber es gibt andere Sachen, die einem auch nicht gleich auffallen, aber die werden wir nur einige haben. Also der Zweite Weltkrieg muss unter Ausnutzung der Unterschied, wobei jetzt nichts Positives über die Nazis damit gesagt worden sein, weil die Nazis sind die Speichelecker der Wall Street und der Juden gewesen, der Kasan. Also die Nazis, die sind nicht pro-deutsch gewesen. Also das ist was anderes. Auch wenn das dann so verbreitet wurde, aber man nutzt immer das, was in einem Volk da ist. Beim Islam nützt man halt der islamische Schwung, beim Amerikaner den Yankee oder so und bei den Deutschen eben ehemals Heere Deutsche. Der Zweite Weltkrieg muss unter Ausnutzung der Unterschiede zwischen den Faschisten und den politischen Zionisten geschürt werden. Dieser Krieg muss so gesteuert werden, dass das Nazitum zerstört wird und dass der politische Zionismus stark genug sein wird, um einen souveränen Staat Israel in Palästina einrichten zu können. Während des Zweiten Weltkriegs muss der internationale Kommunismus stark genug werden, um eine gleichwertige Gegenkraft für die Christenheit zu sein, die dann zurück und in Schach gehalten werden kann, bis zu der Zeit, wenn wir es für den endgültigen sozialen Kataklysmus brauchen.
Wer heißt
Kataklysmus heißt Überschwemmung, also richtige Zerstörungs, nicht nur eine Zerstörung, sondern wie eine Welle. Ja, steht drüber, aber wörtlich als Überschwemmung. Aber es ist nicht nur jetzt die physische gemeint, sondern immer geistige. Oder Verschmutzung geistiger, auch eine Dämonisierung in dem Zusammenhang. Der dritte Weltkrieg muss eingeleitet werden, indem die Differenzen zwischen den politischen Zionisten und den Führern der islamischen Welt ausgenutzt werden, die von den Agenten der Illuminati aufgebaut werden müssen. 1860 spricht er vom Islamismus, den es die ganze Zeit nicht gab. Der Krieg muss so gesteuert werden, dass sich der Islam, gemeint ist die muslimische arabische Welt, und der politische Zionismus, gemeint ist der Staat Israel, gegenseitig vernichten. Gleichzeitig werden die anderen Nationen gezwungen sein, über die dadurch ausgelöste Spaltung sich gegenseitig zu bekämpfen.
Hildmann,
ja?
Ist es nicht so, dass man jetzt mit dem, was man weiß von der Geschichte, das so konstruiert, wie Sie es sagen?
Nein, das hat er damals geschrieben, im Brief.
Wann?
Ja, 1868, das habe ich vergessen zu sagen, an den Giuseppe Mancini, den italienischen Freimaurer. Den Brief gibt es, der ist ausgestellt in London.
Aber das ist doch ein, wie soll er das sagen können, die ganze Geschichte?
Zu der will ich gerade kommen. Weil das fragt sich jeder, bitte, wie kann der sowas aufstellen, was sich realisiert? Ich habe vergessen, das zu sagen am Anfang, dass dieser Brief geschrieben wurde an einen Logenbruder. Der Albert Beik war also nicht nur, das war eigentlich der alle Logenbünde zusammen und einen neuen Grad, der noch über dem 33. Grad steht, geschaffen hat. Und jetzt hat er einen Brief an den Mancini geschrieben, Giuseppe Mancini, und da in dem Brief steht es drinnen, was ich jetzt vorgelesen habe. Es ist nur ein Satz noch.
Und der Brief ist in London,
ja.
In einem Museum.
Ja, genau. Ich kann das dann sagen, ich hab's vermerkt. Ich wollte nur den letzten Satz noch sagen, das ist fertig.
Mancini ist ein sehr bekannter Name. In Italien gibt es
Mancini. Wird es sicher geben.
Straße,
ja. Das muss das.
Ich habe das schon gelesen.
Ja. Ja, vielleicht. Ja, der Krieg muss so gelenkt werden, dass sich der Islam, also die muslimische arabische Welt, und der politische Zionismus, Staat Israel, gegenseitig vernichten. Gleichzeitig werden die anderen Nationen gezwungen sein, über die dadurch ausgelöste Spaltung sich gegenseitig zu bekämpfen, bis sie körperlich, moralisch, geistig und wirtschaftlich völlig verausgabt sind. Ja, und jetzt der letzte Absatz. The Mystery of Freemasonry Unveiled, also unverschleiert. Wir werden die Nihilisten, sagt er jetzt, und die Atheisten entfesseln und wir werden eine gewaltige soziale Katastrophe provozieren, die in all ihren Schrecken den Nationen deutlich zeigen wird, was das Ergebnis des absoluten Atheismus ist, der die Ursache der Barbarei und der allerblutigsten Unruhen ist. Dann werden die Bürger überall gezwungen sein, sich gegen die Minderheit der Revolutionäre zu verteidigen. Und sie werden so diese Zerstörer der Zivilisation ausrotten. Und die Menge, die dann vom Christentum völlig enttäuscht sein wird, deren deistischen Seelen, also deistisch heißt das, religiöse Seelen, von diesem Moment an ohne Orientierung oder Richtung sein werden, die verzweifelt nach einem Ideal suchen, aber nicht wissen, wohin sie ihre Anbetung richten sollen, werden das wahre Licht durch die universelle Manifestation der reinen Lehre Luzifers annehmen, die endlich für die Öffentlichkeit klar dargestellt wird. Diese Manifestation wird eine Folge der allgemeinen Gegenbewegung auf die Vernichtung des Christentums und des Atheismus sein, die beide gleichzeitig erobert und vernichtet werden. Also, das ist die Idee dahinter. Wo kommt die Idee her? Das ist jetzt interessant, weil jetzt sind wir nämlich im Geistesreich. Das ist jetzt eine äußere Geschichte, die muss man wissen, aber da hört es nicht auf. Für uns ist es viel interessanter, was ist dahinter, weil von da kommt ja die Bewirkung, das ist ja eine Wirkung, aber die Ursache kommt ja von woanders. Und auf das kommen jetzt auch viele drauf, dass man nicht endet irgendwo, wenn man was durchschaut, sondern es geht noch weiter um. Für Sie ist das klar, für uns ist es auch klar, aber das war bisher eigentlich nicht so klar. Also bisher hat man geglaubt, dass irgendein Politiker oder ein Wirtschaftsführer oder ein Schauspieler, der hat was zu sagen, aber die sind aufgestellt und sind also...
Naja, aber die Aussage ist eindeutig. Ne? Das ist also Luzifers Reich,
ja? Ja.
Wird verwirklicht.
Wird verwirklicht, ja.
Und dazwischen aber Arima. Das ist ja der Zerstörer.
Ja, das ist die Frage. Der Lucifer ist ja der Wolle. Ist der Typ ist der.
Ja, das
ist so gut. Ja. Ja. Ist in dem Mysterienrahmen wird das also, wie sage ich, wer so wie ich vor dem Geisterreichen stand, der weiß, dass Gut und Böse nur Worte sind, die von den Menschen kaum verstanden werden. Wer Lucifer nur Böse nennen will, der sage auch, es sei das Feuer böse, weil seine Macht den Menschen töten kann, und böse sei das Wasser, weil der Mensch in ihm ja auch ertrinken kann. Also
ich glaube, wenn man es ausschaut, was ist gut, was ist böse? Was ist schlecht, was ist gut?
Naja, das ist genau das Thema, auf das es hinausläuft. Ich will, da habe ich noch einen Satz gesehen, ich will es euch noch vorlesen, weil wir kommen nicht mehr dazu.
Und kommt es ja so ähnlich, mir kommt es eigentlich so ähnlich vor, wie ein Atmen von der Geschichte. Ausatmen und einatmen. Mhm. Ja, und diese Kräfte, wer weiß, ob wir nicht von anderen Welten gesteuert werden.
Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt, weil der auch sehr aktuell ist, aber ich will ihn nicht simplifiziert beantworten, weil das ist ein monistischer Gesichtspunkt. Das ist alles gleich und wer weiß, was ist, und das Gute ist genauso wie das Schlechte, und irgendwie letztlich gleicht sich's eh aus. Genau das ist nämlich das Problem dabei. Aber ich darf noch einen Satz vorlesen von ihm, weil dann ist es eher dacht, wir kommen eh nicht mehr dazu. Es sagt er am 4. Juli 1889 für die 23 höchsten Räte von seiner Loge. Da sagt er: Folgendes müssen wir der Menge sagen. Wir verehren einen Gott, aber unser Gott wird ohne Aberglaube angebetet. Euch, den souveränen großen Generalinstruktoren, sagen wir, was ihr Brüder des 32., 31. und 30. gerade wiederholen sollt. Die Maurerreligion sollte von uns allen, die wir Eingeweihte der höchsten Grade sind, in der Reinheit der luziferischen Doktrin erhalten werden. Wäre Luzifer nicht Gott, würde Adonai dessen Taten Beweise für seine Grausamkeit, Verschlagenheit, für seinen Menschenhass und sein Barbarentum und seine Ablehnung der Wissenschaft sind, würden dann Adonai und seine Priester ihn verleumden? Fragezeichen. Ja, Luzifer ist Gott. Unglücklicherweise ist Adonai auch Gott. Denn nach dem ewigen Gesetz gibt es Licht nicht ohne Schatten, Schönheit nicht ohne Hässlichkeit, sind wir ja bei dem Punkt, Weiß nicht ohne Schwarz. Das Absolute kann nur in der Gestalt zweier Gottheiten existieren. Ja, ich will das somit das Thema abschließen. Jetzt gibt es also jemanden in den USA, der sowas sagt. Und das realisiert sie. Wie kann sie das überhaupt realisieren? Ich meine, der Erste Weltkrieg, wenn jemand sagt, hin, aber man muss nachdenken, wenn uns jemand fragt, gab es ihn, müsste man sagen, nein, den gab es nicht. Da müssen wir.
Verzeihung. Ja. Was ist eigentlich Gott?
Ja, also, wenn man jetzt eine reiche geistige Welt hernimmt, die hat einen gewissen hierarchischen Aufbau, also verschiedene Wesen, verschiedene Ränge, dann ist hinter dem so etwas, was man bezeichnen kann, etwas Absolutes, das unbedingt ist, das nicht auf Bedingungen beruht, das nicht teilbar ist, das sich selber schöpft, ein selbsterzeugendes Prinzip und die höchste Individualität ist, im Unterschied zu dem, was man im Allgemeinen als allgemein geistiges Prinzip nennt. Es ist ein persönliches, individuelles, höchstes Prinzip. Das ist Gott. Und da gibt es eine Individualität, die eben noch größer ist als alle anderen. Qualitätsmäßig sind, das ist nämlich der Unterschied zu den Freimaurerischen. Da spricht man nur von Gott im Freimaurerischen. Da geht es ja immer um Gott. Aber das ist nicht, da ist ein neutraler, willenloser, unbarmherziges, nicht durchschaubares Weltprinzip gemeint. Irgendwo da hinten gibt es ein Weltprinzip, das aber seinen inhärenten Relativismus nicht ausspricht. Das heißt, es müsste sagen, ich bin Relativist gemeint, ich bin der Luzifer und ich bin der Ariman, aber ich bin das Ganze, ich bin nicht der gesamte Gott, ich bin ein Teil, habe aber meine Berechtigung, das sagt man aber nicht, sondern man tut so allgemein schwammig als Prinzip, aber das Prinzip, das so abstrakt ist, hat nur einen Fehler. Das abstrakte Absolute, es ist nicht individuell. Das ist der Fehler. Das ist der Unterschied. Individuell, ist, wir sagen, individuell ist nicht viel mehr. Jeder ist individuell. Das ist aber nicht gemeint. Individuell ist nur der, der sich selber aus nichts schaffen kann und immer nachschaffen kann, immer neu schaffen kann. Das können die Abgefallenen, die aus der göttlichen Alleinheit herausgefallen sind, so wie der Luzifer, nicht. Die können sie nicht schaffen, weil sie sind nicht mehr im Weltenwort drinnen. Also das ist eben so, wie wenn man einen Finger nehmen, der Rudolf Steiner sagt das ja auch öfters, gab mit dem Finger, und wir schneiden den Finger ab, dann haben wir einen Finger da unten. Der Finger kann aber nicht leben ohne uns. Und der Luzifer kann auch ohne diesen großen, auch barmherzigen und gnädigen und menschlichen Gott nicht leben. Also er ist ein Finger und der Finger vermodert. Aber das wollen sich die ja nicht eingestehen. Der Monismus, der hat ja verschiedene Eigenschaften, die will ich noch ein paar nehmen. Und zwar gibt es zwar einen theistischen Monismus auch, aber es gibt vor allem den atheistischen. Wir reden jetzt vom atheistischen Monismus. Und der heißt, die Einheit ist die höchste Wahrheit, alles ist eins. Also das klingt gut. Wenn man es so hört, sagt man, alles ist eins. Ja, bin ich dafür. Licht ist die Abwesenheit von Schatten. Man behauptet einen Gott, der ja doch seine Relativität nicht zugibt. Es gibt weder Licht noch Schatten. Also das ist die Ansicht. Licht gibt es nicht und Schatten gibt es nicht. Denn das Absolute ist eben nicht materiell, deshalb ist frei von der Dualität. Und wenn es frei ist von der Dualität, dann gibt es kein Gut, es gibt kein Böse, es gibt keinen Sünder, es gibt keinen Richter, es gibt nichts mehr, weil es gibt keine Dualität. Also, weil es endet im Nichts, weil alles ist gleichwertig, alles ist absolut eine Einheit. Da gibt's keine Struktur. Und Karma und Ähnliches sind kindliche Vorstellungen. Weil die Vorstellungen auch so sind im Westen, dass das Gehirn eine gewisse Entwicklungslänge hat und bis es eben die kognitiven Fähigkeiten erreicht hat. Und dann ist komischerweise noch immer größer geworden, das Hirnkastel. Und jetzt hat sich eines eingeschlichen, dass die Menschen auf krumme oder schräge Gedanken kommen sind, nämlich Religion, Kultur und an Gott. Den hätten sie ja gar nicht gebraucht. Das Hirn war ja mit den Fähigkeiten eigentlich schon ausgelastet. Jetzt haben sie das einfallen lassen. So stehen sie das nämlich die vor. Die sagen, die Gehirn, die Speicherkapazität, die ist ja erweitert worden, aber der Mensch braucht es ja gar nicht. Jetzt kommt er ins Träumerische.
Was? Ja, ja. Ich habe die Botschaften bekommen, und zwar, das ist nicht von mir. Ich weiß nie, was da kommt. Ja, und das habe ich gedacht, es ist aus, aber es geht wieder weiter. Und zwar, das Wichtigste ist momentan, ist das Bewusstsein des Universums. Ich habe ein paar Sachen geschrieben, nebst mit, was ich da geschrieben habe. Nicht, was ich geschrieben habe, sondern was mir gesagt wurde. Und zwar, ich kann es gar nicht mehr so wiederholen, weil also für Gott ist eigentlich nur eine Bezeichnung, wie ich vorstelle, das ist das Bewusstsein, die Seele, der Geist, die Energie und dann ist so Gott. Ja? Und es gibt da, habe ich so ein Bild gemacht über die vielen Götter, die es gibt auf der Welt, die sind wahnsinnig viele Götter, ja, und die kommen nur vom Bewusstsein her. Und das Bewusstsein war vorher in der Religionsgründung, wie die Erde der Mittelpunkt des Universums war, vorher hat es nichts anderes gegeben. Ja. Und jetzt ist die Erde ja ein Staubkernel, nicht mehr das. Und das Bewusstsein ist ganz etwas anderes. Und von Dingen, der Mensch ist erst ganz kurze Zeit auf der Welt. Wenn man bedenkt, die Tiere sind hunderte Millionen Jahre da und der Mensch ist, ich weiß nicht, 2 Millionen Jahre. Und wenn man denkt, dass der Mensch, der geistige Mensch vielleicht 200.000 Jahre alt war, das ist überhaupt nichts. Ja? Und die Entwicklung ist ja schon sehr stark gewesen. Aber die ganze Entwicklung war hauptsächlich ins Technische hineingegeben. Und jetzt haben wir eine neue Stufe erreicht, eine Entwicklungsstufe, dass er die Geistigkeit versteht. Und wir sind jetzt dabei, die Geistigkeit zu ergründen. Aber wir wissen nicht, wie das funktioniert. Ich habe einige Erlebnisse schon gehabt, und haben andere viel mehr Erlebnisse gehabt, aber so ist es halt mein Wissen, sonst gar nichts.
Ja, schon, dazu möchte ich sagen, das ist ja gerade...
Noch etwas, ja. Und wir haben momentan zuerst bis vor 60 Jahren aber gehabt, drei Dimensionen, Länge, Breite, Höhe. Dann ist die Zeit dazugekommen, ja. Und ich habe geschrieben, die fünfte Dimension ist das Erkennen. Ja? Der Kenne von der Bewusstsein des Universums.
Aber und das eigene Bewusstsein vor allem. Und das eigene Bewusstsein.
Ja.
Der Qualität nach.
Ist ja nichts da.
Ja.
Und wir sind jetzt dabei, das zu erkennen.
Ja, schau, das ist ja das, was eigentlich Rudolf Steiner jetzt eigentlich gemacht hat auch. Dass er gesagt hat, jetzt, wenn man die technischen Sachen sieht oder dreidimensionale Sachen sieht oder mechanische Sachen sieht, die kann man mit einem analytischen Verstand begreifen. Aber er hat es eben weitergetrieben, indem er gesagt, kann man nicht auch, aber auf genauere Art, durch eine andere Form von Wissenschaft, aber auch durch eine, die fundiert ist, Aussagen, aber verlässliche Aussagen machen für Geistiges.
Und gibt es momentan nichts. Weil die mechanische, materielle Wissenschaft ist nur auf Wiederholbarkeit.
Ja.
Aber geistig gibt es nicht.
Wir
haben das nicht.
Ja.
Wir müssen erst hinkommen, wie das überhaupt funktioniert.
Ja, aber Rudolf Steiner hat sein Werk eigentlich, dass er gesagt hat, was braucht man, dass wir uns da zurechtfinden? Wir brauchen im Äußeren, wenn wir uns zurechtfinden, in einem kartesischen Traum oder wo immer, brauchen wir Sinnesorgane. Und die Sinnesorgane haben wir. Und wenn ich mich im Geistigen zurechtfinden will, brauche ich auch Sinnesorgane. Da ändert sich ja ständig alles im Geistigen. Da gibt es keine Statik, es schöpft sich aus dem Nichts. Wenn ich aber Sinnesorgane habe, kann ich es ja beobachten. Aber die wir jetzt haben, die sind es ja nicht. Wir müssen neu entwickeln, eben für geistige Gesetze. Und der Werk beschäftigt sich eigentlich systematisch, wie wir Sinnesorgane, aber andere Sinnesorgane, eben nicht für die irdische Welt, die man anschauen kann, aber für die ätherische Welt und astrale Welt, wie wir die entwickeln. Da gibt es eben die vielen Bücher von ihm. Weil die Frage hat er auch erkannt. Also die sieht jetzt genau dieselbe Frage. Kann ich vom Geistigen nur mit Glaubens, durch Gläubigkeit rankommen, durch Mystik oder durch Trance? Oder kann ich es auch wirklich klar erkennen und sagen, ja, ich bin ein Subjekt, ich habe was erlebt, ich kann darüber Kunde geben. Oder kann ich das nicht, ist es nur so träumerisch? Und wie man das macht, eben diese Entwicklung der Sinnesorgane, war eigentlich in Rudolf Steiner seine Idee von vornherein.
Ja, ich kenne Sachen von Steiner nicht.
Nein, ich will nur sagen, weil Sie gefragt haben, was wir für Richtung haben.
In seinem Werk, ja, haben Sie die Unzahl von Begriffen, ja, die miteinander vernetzt, eigentlich den Geist auch in ein für mich ja, begreifbares System hineinbringt und wo ich jederzeit wieder hindenken kann und von dort verknüpft zu weiteren Teilen des Geistes.
Das Unsichtbare. Mir ist das eingefallen. Vor kurzem hatte ich das Gefühl, normalerweise kommt mein Bewusstsein zu einem wunderschönen Zustand, ich schlafe und da kommen diese Sachen, die brennen sich direkt ein, aber in der Früh weiß ich nichts mehr, ich muss sofort aufschreiben. Und ich kann das alles mechanisch beschreiben. Aber dann wollte ich das Gefühl beschreiben.
Gibt's nichts.
Ja.
Wo kommt das her? Ja, wie beschreibt man Intuition? Ja, wie beschreibt man das Erkennen eines anderen Menschen?
Es ist noch nicht da.
Ich kann nur sagen, ich habe es jetzt gehabt. Ja. Ich habe es erlebt.
Ja.
Ja. Also, das kann ich sagen.
Sie können es nur beschreiben, ob er wehgetan hat oder nicht wehgetan. Ja. Und ich bin ja bei der Parapsychologischen Gesellschaft auch dabei. Und da habe ich das auch gesagt, es gibt noch momentan keinen Zugriff. Und die haben mich dann erkundigt auch und gesagt, seien Sie beruhigt, die ganze Wissenschaft ist jetzt dabei, das zu ergründen. Und momentan wissen wir das noch gar nicht.
Was heißt die ganze Wissenschaft? Welche Wissenschaft ist die Frage?
Jedenfalls die geistige Wissenschaft.
Ja.
Die wissen gar nichts davor,
ja.
Weil sie dagegen sind.
Also ja, die, Geist, ja, 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 die Geisteswissenschaft ja, ja, ist dagegen. Und die ja, wir Geisteswissenschaft nennen, ist dagegen.
Ja, ganz klar.
Ist
ganz
klar.
Haben Sie gelernt, ganz klar.
Na, was der Monismus meint, es gibt nichts, was real ist. Das Licht ist nichts, also das Geistige ist keine Realität. Das Geistige ist Abwesenheit vom Schatten. Es gibt auch nichts Gutes und nichts Böses. Alles ist relativ. Also im Hintergrund der Welt, wo die Thesen und die Antithesen zusammenfallen, ist ein Abgrund gnadenloses Nichts. Und das muss man aber herstellen, dass die Menschen das verstehen. Das ist die Aufgabe unserer Zeit von Seiten des Albert Beig, dass man etwas promotet, zum Beispiel Sozialismus, Kommunismus, Faschismus, Liberalismus, das wird promotet, das ist wie eine Religion. Und dann hat ja jeder Mensch Sehnsüchte, er hat so etwas Unerlöstes, er hat also Abenteuer, Sehnsüchte, er will ja was, man glaubt an den Kommunismus oder an eine Religion. Jetzt muss man es zerstören, dann ist der Mensch schwer getroffen, seine Ideale sind vernichtet, jetzt muss ich was anderes, jetzt muss ich in die andere Richtung lenken. Zum Beispiel, wenn es erst was Spirituelles war, sagen wir wirkliches Christentum, kommt jetzt der Atheismus, dann zerstört den Atheismus, dann ist alles zerstört. Und was kommt am Schluss, wenn nichts mehr ist, das reine Nichts, aber nicht unser Nichts jetzt? Die Beliebigkeit des Beliebigen beliebig oft wiederholt, dann ist nichts mehr. Dann kann erst der Lichtbringer kommen.
Mein Wissen, ich wollte schon verschiedene Wissenschaftler reden. Das Atom ist eigentlich luftleerer Raum und nichts drinnen. Wenn man den Menschen als Atome hinschaut, zeichnet wieder, ist nichts da, sondern es wird das Bewusstsein, dass das so etwas ist. Und für mich ist dieses Bewusstsein, dass das Universum, die Erde, alles was auf der Erde ist, auch der Mensch, eine Einheit bildet. Und je langsam, da kommen wir langsam dazu, wenn man das versteht, die Einheit, ja, da könnte man jetzt auch wieder ein Merkmal der Religion werden dann. Ja? Und dann weiß man nicht, wie das sein wird. Aber wenn man einmal weiß, dass das Holz und dass der Stein auch eine Sache von mir ist. Wir sind ja alle aus denselben Materialien, aus derselben Idee. Und es ist gar nicht ein Material, sondern eine Idee. Und die Idee erzeugt Material. Und komischerweise, wer versucht in den CERN etwas zu ergründen, da gibt es halt mehr Energie, die ist dann plötzlich eine Materie. Ich weiß nicht, wie sie das weitergehen wird. Ja, die suchen etwas, aber ist nur Energie da. Und das ist alles Energie.
Ja, die Frage bei der Energie ist nur, was ist Energie? Was ist das? Das ist die Frage. Wenn man den Menschen sieht, dann kann man sich ableiten, dass es verschiedene Energien gibt. Es gibt eine Urenergie, kann man sagen. Das gibt es. Das wäre praktisch der Vatergott mit seinem Willensfeuer oder die Drohne mit dem Willen, also am Anfang, ganz am Anfang vor unserer Erde. Ne?
Verzeih, wir haben vier Dimensionen. Es gibt vielleicht hunderte Dimensionen. Wie
wollen
Sie das momentan begreifen?
Naja, ich meine, die Vergangenheit kann man ja nicht rekonstruieren, indem man es irgendwie physisch sieht, weil sie gibt es ja schon lange nicht mehr. Also ich habe ja nichts mehr, außer, wie man sagt, im Universalgedächtnis. Die Welt hat ja auch ein Gedächtnis, da sind wir uns ja einig, da ist eine Kerbe drinnen. Und wenn jemand in der Lage ist, durch Schulung, wie Rudolf Steiner das eben war, durch reguläre Schulung dorthin zu kommen, dann sieht er, was zum Beispiel früher war. Aber das Früher nimmt, das hört auf eigentlich, dort wo es beginnt, also der sogenannte Urknall, wenn man sagt, da hört es einmal auf, das Früher oder beginnt neu viel mehr. Jetzt gibt es aber noch früher auch Welten, eben die drei Mütter, wie Goethe eben sagt, oder Rudolf Steiner nennt es dann eben mit alten Namen oder mit Planetennamen, den alten Mond, die alten Sonne und den, ja, und den alten Mond. Dort muss ich aber hinkommen und muss ich forschen können und dann weiß ich, wie es am Anfang war, was ja Rudolf Steiner konnte. Und am Anfang war eigentlich nichts als eben so ein angenehmer Wärmezustand, der äußerliche und innerliche, und das Bewusstsein entstand für die damaligen Menschen, die heutigen Urenkel, indem sie bei diesem Hin- und Herpendeln, äußere und innere Wärme, da war ein Bewusstseins, eine gewisse Anregung des Bewusstseins, war etwas äußerlich und etwas innerlich. Und dort, von dort kommt aber gerade die Urenergie her, die jetzt noch da ist in der Wärme und im Menschen und im Blut und in der Materie. Weil zu der Zeit wurde einmal sozusagen der Mensch als Körper aufgestellt, also als Körper, nicht mit der heutigen Figur, aber so ein Grundmodell eines Instrumentenkörpers oder wie man mineralischer Art. Und ganz am Anfang, ich will nur kurz ausreden, und ganz am Anfang haben wir eben diese im Verhältnis zum Vater Gott sind es Hilfsgeister, die Zeyabot oder die Amshaspans, wie wir sie auf Persisch nennen, die und eine spezielle Art, eben die Drohne, die haben eben da dieses Weltenfeuer reingepackt praktisch, in das, was heute Materie ist. Der Wolfgang sagt das öfters bei den Vorträgen im Brunnen, was da dahinter steckt. Also tot ist das ja beileibe nicht. Und das ist der Anfang. Und darüber können wir durchaus eine klare Aussage machen, aber nur genau genommen, wenn es wir selber erleben würden, könnten wir sagen, ich habe es erlebt. Wir werden es wahrscheinlich schwer erleben können, aber Rudolf Steiner hat es eben sehr genau erforscht. Und das ist eine eigene Wissenschaft. Das hat auch der Max Heindl erforscht. Der Max Heindl wird es nicht ganz erforscht haben, aber das wusste man bei den Rosenkreuzern auch. Nur Rudolf Steiner hat es selber erforscht von Punkt Null an. Das kann man sagen. Er hat, weil er so zuerst Sinnesorgane entwickelt hat. Und wenn man das kann, dann kann man genauso wie Archäologe oder Paläontologe, kann man eben auch in so einer Sphäre fischen und zu Erkenntnissen kommen, die auch exakt sind, die nicht mystisch sind.
Es gibt ja nur Wissen. Es gibt ja nur Wissen.
Ja.
Und die Leute wissen das, brauchen das nicht erfahren, sondern die wissen das. Ja?
Aber es ist nicht bewusst.
Es ist nicht bewusst, ja.
Ja,
sehr bewusst. Es ist bei uns vor
um bewusst zu werden.
Ja, aber es gibt ein Urwissen da, ja, und man kann es dann das erklären. Aber die Leute wissen, die Urleute, die wussten, wenn ich das mache, dann funktioniert das, oder das ist so. Ja?
Ja,
das und die Götter sind eigentlich ja nur menschliche Erfindungen, alle.
Ja. Naja, es ist so.
Es gibt keine Götter.
Ja.
Sie haben nur von den Menschen erfunden.
Ja.
Sonst gar nichts.
Naja, was erfunden ist von den Menschen. Ich will drauf an. Was erfunden ist von den Menschen, ist die Vorstellung von Göttern, die wir haben. Die ist erfunden.
Ja, ungefähr.
Ja. Die Götter selber als Wirkkräfte, als Realität, sind reale Wesen. Weil sonst müssten wir ja fragen, wie hat denn die Welt komponiert? Weil wir haben sie nicht komponiert.
Das ist das Bewusstsein des Universums. Aber was es ist, weiß ich nicht.
Naja. Auf das kommt es drauf an. Was ist jetzt so eine. Was ist das schon? Ja. Auf die Frage kommt es drauf an.
Das ist der springende Punkt. Ja. Da wird es genauer.
Wir haben vier Dimensionen, was willst du machen? Wir sind jetzt dabei.
Ja. Naja, Dimensionen uns zu bewegen. Ja,
ja, ja,
bewusst. Und es geht immer ums Bewusstsein.
Und jetzt fängt es erst an.
Ja, das stimmt.
Ja, wirklich.
Ja, das stimmt. Das stimmt, ja. Jetzt beginnt es erst.
Wir haben eine Stufe wieder erreicht, dass wir das von den 200.000 Jahren vielleicht ein bisschen eine kleine Stufe wieder zu erreichen.
Ja, da sind wir ja dabei. Da sind wir jetzt dabei.
Aber nur so viel haben wir.
Ja, ja.
Da wäre es gar nichts. Aber diese
ersten zwei, drei Seiten eines riesen dicken Buches haben wir aufgeschlagen und jetzt müssen wir weiterlesen. Es bleibt uns nichts anderes über.
Ich werde wahrscheinlich noch mehr werden.
Und so wie Sie es machen, ja, bei sich selber anfangen. Ja,
ganz gut. Ja,
genau. Das ist der richtige Weg. Ja. Für mich auch.
Es geht ja darum, dass wir ein System reinbringen, sonst sagt jeder Beliebigkeiten und die haben aber keinen Wert, wenn es nicht auf Realitäten beruht. Und was Rudolf Steiner sagt, ist überprüfbar und hat einen gewissen Wert, sonst kommen wir vom Hundertsten ins Tausendsten und dann ist alles beliebig. Das ist keine Lösung. Es muss eine geistige Realität dahinter stehen. Und
es wird doch eine kommen. Und zwar momentan ist die geistige Realität der Gott. Und Gott ist eigentlich. Es gibt so viele Götter. Es gibt so viele Götter.
Das ist richtig. Das ist ja freilich.
Und welcher Gott hat mehr als 7000 Jahre erlebt? Eh nichts.
Naja.
Die Bilder davon, ja. Die Bilder, aber der Realität sind sicher wir jetzt zu
viel. Na schau.
Ja, ja, aber es gibt tausende Götter momentan.
Auch. Ja, na, das stimmt alles, das, wenn man es kann, man das gibt. Es gibt viel mehr als tausende, es gibt unendlich wahrscheinlich. Nur die Frage ist, welche Göttermacht hat er, für, von welcher Strömung kommt er? Nehmen wir mal die Engel zum Beispiel. Ja. Die Engel, die sind eine andere Strömung wie unsere. Sie haben einen hierarchischen Aufbau, der so aufgebaut ist, dass der eigene Engel kein selbsterzeugtes Wesen ist, kein Selbstschöpfer ist, sondern innerhalb von einer Hierarchie, von oben ringt das Ganze nach unten. Und jetzt ist er da drinnen in einer sehr hohen Welt, viel höher wie unsere, nur er ist ihm trotzdem Befehlsempfänger. Warum ist er Befehlsempfänger? Weil der Engel hat nur eine Innenwelt und keine Außenwelt. Weil er aber eine Innenwelt hat, ist der Gedanke sofort Realität. Das heißt, wenn ich jetzt da...
So, das ist sogar gezeichnet.
Ja, ja, genau. Na schau ja, jetzt habe ich zum Beispiel eine Wand mit einem ganz dünnen Stoff oder sagen wir mit Lehm. Jetzt habe ich einen Gedanken oder eine Tat. Jetzt drücke ich da rein, dann ist es konkav wird es dann. Ne? Jetzt kriegt es ein Loch. Und außen auf Auswölbung, das wäre dann konvex. Das heißt, der Gedanke wird sofort Realität. Und diese Realität, unsere Welt, also wir haben aber eine Innenwelt und getrennter von der Außenwelt. Das heißt, wenn wir eine Idee haben, ist eben nicht Realität. Dann sehen wir es zuerst nur auf der Außenwelt gespiegelt, dann können wir es verifizieren und sagen, und sie, es war gut oder sie, es war schlecht, dann können wir es ändern. Das haben aber die Engel so zum Beispiel nicht. Das ist aber ein Mangel von ihnen. Warum? Sie sind weise und darum brauchen sie keine Außenwelt. Wir sind aber nicht weise, darum brauchen wir Außenwelt. Nur jetzt kommt der Punkt. Wir können uns irren und weiterentwickeln und die Engel können uns nicht irren und weiterentwickeln. Damit würde ich sagen, wenn man jetzt zu Wesen charakterisiert, dann sind sie eben verschiedene Wesen. Es sind nicht nur viel, sondern qualitativ anders. Und auf das kommt es darauf an, dass die Wesen eine verschiedene Qualität darstellen und dass man das erfasst, welche Qualität. Weil sonst gibt es alles geistig, na, dann ist ja eigentlich alles ein Matschke praktisch. Ich muss genau wissen, wer hat die aufgestellt, für wen wirken es, wie ist ihr Aufbau, und das weiß man, weil das kann man eben, das hat man früher auch gewusst bei den Indern schon, aber was Rudolf Steiner eigentlich ist, der hat sich eben mit dem so beschäftigt, dass er gerade die Kontinuität des damaligen Geisteslebens weitergeführt hat, indem er gesagt hat, materielle Forschungen, die kann man klar führen, empirisch führen, was man messen, wegen und so weiter kann oder analysieren kann, nur beim Geistigen, da kann ich die schwer machen. Und jetzt hat er eben sich bei sich selber begonnen, Organe zu bauen, mit denen man präzise über Geistiges was sagen kann. Weil sonst kann er ja über Geistiges gar aussagen. Das kann man aber, weil der Mensch selber ist ein geschöpfter Götter. Wieso kann das der Mensch, könnte man fragen, wieso? Er kann es, weil er nicht irgendein kleines Elementargeisterl ist, sondern er ist eben ein Gottessohn, ein Produkt, und Gott ist jetzt gemeint, allerdings der Schöpfergott ist gemeint. Und unsere Schöpfergötter sind eine niedrige Götter, wie der Weltenschöpfer. Nachdem wir aber wesensmäßig mit dem zusammenhängen, sowohl mit unseren Schöpfergöttern, als auch mit dem großen Schöpfergott, haben wir auch dieselbe Fähigkeit. Darum sind wir eine ganz besondere Generation. Wir sind nicht so wie andere. Wir sind zwar kleiner und unentwickelter, aber wir sind zukunftsträchtiger. Und die anderen sind in dem Sinne nicht so zukunftsträchtig. Ja,
mein Wissen, es gibt ein sehr gutes Buch, Gespräche mit Seth, von der Roberts, Jane Roberts. Sehr interessantes Buch. Und zwar, sie war, oder ich weiß nicht, vielleicht lebt sie noch, ist ein Medium und sie sagt das und wird aufgeschrieben. Und da wird auch sehr viel eben von diesen Geistwesen gesprochen in verschiedenen Ebenen. Ja? Und ich möchte aus einem Geist werden, dass ich muss immer auf die Welt kommen muss. Ja? Übrigens weiß ich nicht. Ich hab zu viele Sünden vielleicht.
Nein, nicht zu viel, sie haben zu wenig. Ja. Sie brauchen noch viel mehr.
Ja.
Weil die keine Sünder, die sie drücken wollen, die kommen dann nicht dorthin, wo die Sonne leucht.
Und komischerweise, mich drücken die Sünden nicht.
Das ist schlimm.
weil ich bereuen kann.
Ja.
Und jetzt mein Buch lesen. Ja, ich bin auch im kleinen Gedankenkerker drinnen, den ich immer wieder plag. Und ich sage auch, was ist denn die Sünde? Ja, Sünde ist das, was meine Seele belastet. Nichts anderes. Nicht nur der Gott wird sie bestrafen, sondern sie bestrafen sich selber.
Ja, richtig. Ja.
Naja, bleiben wir bei dieser Tontafel.
Ja, das ist eine Diskussion jetzt gewesen.
Ja, nur eines noch. Ja. Unsere Taten, ja, wo eine Idee, ja, hinter jeder Tat steht ja eine Idee, das sind solche Eindrücke auf der Tontafel und die hinterlassen wir im Universum. Auf der einen Seite drückt man hinein und auf der anderen Seite, also auf der einen Seite ist es konkav und auf der anderen Seite ist es konvex. Und das ist das, was den Menschen auch auszeichnet. Das bleibt.
Ja, und was ihn unterscheidet von den Engelhierarchien zum Beispiel, muss man sagen.
Wo hört ihr Sein auf?
Nie hört mein Sein auf.
Okay, richtig. Ja. Im Universum.
Ja, genau.
Wir sind alle verbunden mit zusammen. Ja?
Richtig.
Wir sind mit allen verbunden. Ja? Und das muss der Mensch erst begreifen.
Moment, ja.
Momentan ist er nur
materiell
gestellt.
Ja.
Ich meine, ich habe jetzt was anderes eigentlich, was ich sagen wollte. Aber nein, ich will das einmal lassen, ich will bei dem letzten Punkt anknüpfen, dass die Menschen das mitnehmen und so, gell, in die Welt. Ich meine, was mir aufgefallen ist, ist jetzt eine Beobachtung eben, die euch sicher auch aufgefallen ist, aber in letzter Zeit ist es mir aufgefallen. Es gibt eben. Ja, das müsste man jetzt doch mehr ausführen, aber ich will es mal lassen. Es gibt Beobachtungen schon im 18. Jahrhundert, bis sich die Welt verschlechtert hat. Speziell im 18. auch früher, aber ich will das mal lassen. Wenn man jetzt die Menschen sieht, die für diese, nehmen wir es, Kabale gearbeitet haben, also für diese satanische oder luziferisch-arimanische Welt als Menschen sich einspannen haben lassen, dann fällt einem auf, wenn die älter werden und man sieht die Gesichter, den gibt es vor allem in Frankreich und in den USA, dann kriegen sie dämonische Gesichter, wie wenn uns der Dämon auffressen hätte. Und ich bin auf das, ein paar Mal schon gekommen, aber erst vor kurzem wieder, ich habe da eine Frau gesucht, von der ich was wissen wollte, ganz im anderen Zusammenhang, die heißt Annie Farg. Annie Farg, glaube ich, ist der richtige Name. Französin und die hat eine Freundin, die heißt Trintignant, Vorname weiß ich nicht genau, Schauspielerin. Also beide sind Schauspieler, Regisseure und waren in Paris, also die ganz wichtigen, nicht nur die beiden, aber mehr, die wichtigen Meinungsbildner. Na, was haben sie gemacht für die Freimaurerei? Das ganz große Feuerwerk war Abtreibung. Also Abtreibung. Und da kriegt jeder dann einen Adelstitel in den Zeitschriften. Ich habe auch abgetrieben, ich auch, du auch. Und dann haben sie auch Anhänger gehabt. Also dafür wurden sie von der Freimaurerei eingespannt. Dafür, aber das war dann, ihr könnt sich erinnern, vor 30 Jahren, 20 Jahren, war das ja das Thema überall. Hast du auch schon abgetrieben und so weiter. Und die Kirche, die sowieso da daneben steht.
Abgetrieben, Sie meinen?
Abtreibungen, Kinderabtreibung meine ich. Und jetzt haben die, jetzt sind aber solche Frauen, in dem Fall sind sie Frauen, natürlich begehrt für alle Zeitschriften, die sind immer in der Parimatch oder wo immer, sind die immer drinnen bei jedem Interview, die kriegen das Budget für die Firma, für die Filme, also Produktionskosten, dann sind sie bei Talkshows im Radio und Fernsehen, die sind die neuen Propheten, die der Bevölkerung, also die Untertanen, sie gehören zu den in dem Fall zu den Hintertannen, gar nicht zu den Obertannen, die sie instruieren. Und sie sind ein Vorbild, eigentlich eine Ikone, kann man sagen. Also für die Bevölkerung, was ist ihnen, was muss ich tun, wie halte ich mich richtig und moralisch richtig? Du musst abtreiben. Das hat ja die Frau Bittermann auch gesagt, die hat das in einem Interview einmal gehört. Die hat gesagt, ja, aber was da, ja, wenn die Karriere beschädigt ist, dann muss ich abtreiben gehen. Nein, jetzt ist es aber so. Also die eine Dame von den beiden, die war vielleicht 65, diese Trintignant, die hat auch irgendwann einmal einen kleinen Eingriff machen lassen, also eine Verschönerung, ist aber dann vielleicht die andere Richtung gegangen. Im Laufe der Jahre verändern sich auch die Muskeln, wenn man ja älter wird, redet man anders, und dadurch gibt es andere Verteilung der Haut. Die Haut wächst dann immer gleich und dann schaut man enterisch aus. Und wie ich die gesehen habe, jetzt die beiden Frauen nebeneinander, ich kannte sie vorher nicht, aber ich musste mit der einen Frau, hatte was zu tun, also informativ jetzt gesprochen, und sehe die nebeneinander stehen. Und wie die dann ausschaut, das war so vom Dämon zerfressen, dass man fast Mitleid gekriegt hat. Jetzt war diese Frau, die hat auch einen Schauspieler geheiratet, der auch so heißt, das ist ja auch irgendwie bekannte Familie. Jetzt hat die Frau eine Tochter gehabt, die war auch Schauspielerin und die war 26 Jahre alt. Und die hatte jetzt einen Mann oder einen Lebensgefährten und mit dem ist sie in Streit gekommen und der Mann hat sie da total massakriert, sodass sie ins Koma fiel und nach 6 Tagen im Spital ist gestorben. Also der hat sie total durch die Mantel genommen. Und die Frau war zur selben Zeit in Vilnius und hat einen Film gedreht, also in Litauen. Und ist aber nicht zurückgekommen gleich, sie hat ihn fertig gedreht. Und dann kam es zurück und dann war sie so zersaust und so fertig bis zum Ende ihres Lebens, das haben wir am Foto gesehen, und hat ein Buch geschrieben. Und jetzt, wenn man das so anschaut, was fällt einem da ein? Also die Frau hat nämlich dann die Chuzpe, dass sie sagt, der Mann war der Mörder meiner Tochter. Der Mörder meiner Tochter, wie kannst du das sagen? Also sie hat es ja negativ gemeint, aber negativ ist das ja nicht. Weil sie war ja auch eine Mörderin, sie hat auch dafür Propaganda gemacht. Da spielt es keine Rolle, wie alt die Kinder sind oder ob da jetzt ein Ich drin ist, hat mit dem gar nichts zu tun. Man muss es einfach sehen, Mord oder sagen wir so, Tötung ist Tötung, Leben wird getötet. Das ist einfach ein einfacher Vorgang. Das ist beim Händel genauso. Beim Mensch ist es genauso, nur gibt es dann die andere Dimension, wann ist das eigentlich so ein Mensch in dem Sinne, dass er auch Ich-Träger ist. Aber Leben vernichten, die Erde vernichten zum Beispiel, sie zerstören, ist immer eine Auflehnung gegen die Schöpfergötter. Und das hat sie gemacht. Dafür hat sie ja ihre beruflichen Vorteile und auch was Maus gehabt. Und jetzt bringt der Mann das um, was verständlich ist, weil die Frau hat ihn vielleicht geärgert und hat gesagt, ja, du lebst von meinem Geld, du hast schon lange keinen Song mehr gehabt, weil es ein Popstar war, was ist mit dir? Und da wieder eingedroschen haben. Also es ist verwunderlich, dass sie plötzlich den als Mörder bezeichnet. Und ich glaube, dass in dem Zusammenhang irgendwie ist draufgekommen, irgendwie, ich habe ja auch immer das so propagiert. Weil jetzt kommen nämlich die Dämonen, die man nach außen setzt, zurück. Die Dämonen setzt man mal nach außen. Das macht ja Spaß natürlich, da tun sie mir nichts. Und man versauert die Umgebung, man vergiftet die Menschen. Das tut mir auch nichts. Aber einerseits haben sie ja in mir und werden immer stärker dadurch, sie werden immer kräftiger. Andererseits sind sie ja dann objektiviert in der Auswahl und kommen ja wieder auf mich zurück, durch die vielen anderen, die dasselbe machen. Und es entstehen aber bei Menschen, die dann so stark sie für so etwas hergeben lassen, aber für was Dämonisches oder Satanisches, auf alle Fälle für was Finsteres, für die finsteren Mächte, entsteht, wenn ich das immer wieder propagiert, ein Elemental. Und ein Elemental ist kein Elementarwesen, sondern das ist ein Elemental, das ist die Verdichtung eines Gedankens, aufgeladen durch heiße Gefühle, oder durch kalte Gefühle, es ist egal, aber durch Gefühle. Das entsteht, das ist ein Lebewesen, ein Intelligenzwesen. Das kann von sich aus nie mehr sterben. Von sich aus stirbt es überhaupt nie. Das ist für immer. Es sei denn, es löst sich jemand auf. Dann ist es aufgelöst. Aber es geht nicht mehr zugrunde. Es wird nicht älter, nach 40 Jahren stirbt es. Diese Elementale, die sind ja da. Die werden ja gezüchtet in so einem Menschen. Denn wenn man so einen Menschen hat, also, befällt sie nicht zufällig jemand, sondern die war halt schon ein bisschen wurmstichig für so eine Idee. Jetzt kommt so ein Elemental. Will frei sein und so weiter. Das ist der luziferische Aspekt. Arimanische ist dann der Tötungsaspekt. Jetzt entwickelt sich das aber immer stärker, das Wesen, weil es braucht ja Nahrung. Nahrung ist aber die Idee, die das Wesen darstellt. Er muss also immer wieder schauen, dass das Wesen dasselbe denkt. Weil von dem nährt es ja. Wenn das Wesen es mag, ich will die nicht mehr haben, Elemental, dann verhungert es Elemental. Da muss jemand anderen aufsuchen und okkupiert einen anderen. Jetzt wächst es aber immer mehr bei so einem Menschen, wer nicht mitkriegt, dass er fremdbesetzt ist. Das kann man ja schwer durchschauen, weil man denkt, ja, das ist eine neue Idee und das ist ein neuer Modetrend. Und wenn jetzt diese Frau stirbt, dann bleibt das elementar überbesetzt, aber andere. Kriegt den anderen hinein. Und die sind erst recht, wissen nicht, was ihnen geschieht und sind erst recht der Opfer von diesem. Weil das ist was anderes wie ein Elementarwesen.
Sind dann wehrlos, weil sie nicht damit
zusammenhängen. Ja, genau, die sind wehrlos, weil sie den Zusammenhang nicht kennen. Und in dem Zusammenhang, also ich habe das jetzt dann. Mir ist das schon länger aufgefallen, aber bei den beiden Frauen habe ich es deutlich gemerkt, das merkt man halt. Und dann habe ich mir so aus den 60er, 70er einige Stars, Schauspieler oder Popstars angeschaut, wie die jetzt ausschauen. Entsetzlich. Also der Dämon, man sieht, dass das Dämon drin ist. Und die sind genau auf dem Punkt, wo es nichts mehr gibt. Da will man nichts mehr, man bereut nichts mehr, man isst also nichts außer Fleisch. Und das Fleisch ist auch schon wurfstichig.
Ich kann bei vielen Menschen deine Seele erkennen. Und das ist es so. Ja? Und komischerweise, wenn ich mit Leuten zusammenkomme, innerhalb von zwei Sätzen sind wir schon beim Thema der Spiritualität. Mhm. Die kennen sich schon.
Ja, ja.
Ist die Kraft schon da. Mhm. Und mir ist etwas anderes passiert. Meine Mutter ist mit 92 Jahren gestorben und meine Schwester hat mir gesagt, meine Mutter hat vor ihrem Tod ein Nahtodserlebnis gehabt und sie ist von den Freunden, Bekannten empfangen worden, aber es hat fünf Wesen gegeben, die sie nicht erkannt hat.
Die sie nicht erkannt hat.
Und meine Schwester hat gesagt zu Mama, du hast ja fünfmal getrieben. Aha. Und sie ist mir das einmal aufgefallen. Ja? Aber keine Ruhe gelassen, weil für mich war die Abtreibung eine rein medizinische Sache.
Ja? Ja.
Aber dass die Seele auch damit zu tun hat, wusste ich nicht. Ich habe dann sofort eine Dame gefunden, die eine Familienaufstellung gemacht hat und sie wollte das wissen. Und sind auch die fünf Wesen hergekommen. Ich habe das nicht belastet, sondern so. Und ich habe das auch den Schönborn geschrieben und vielen anderen, aber keine. Er hat gesagt, durch die Empfängnisverhütung haben sie ja die Menschen aufgefordert, die Abtreibung zu machen. Können sie sich überhaupt das vorstellen, dass sie diese Seelen, wo kommen die hin? Haben sie eine Wahrnehmung oder sonst etwas? Ist das eine Sünde oder was? Können Sie das überhaupt vertreten? Ich habe keine Antwort bekommen.
Ja? Der ist ja nicht zuständig dafür, das haben Sie in den falschen angeschrieben. Dieser Schönborn, die ganze Familie, auch die alten Schönborn, das waren immer Freimaurer. Die Schönborn, sein Vater, hat der jetzige Schönborn darauf gedrängt, dass er Freimaurer Begräbnis bekam, noch nachgenommen. Also das ist der falsche Ansprechpartner, weil der vertritt ja das ja gar nicht. Der Schönborn ist ein Beamter vom Vatikan, der sitzt da drinnen und der pfeift sich ja nichts um das. Wir haben früher alle so gedacht, die Pfarrer, die sind so religiös und hat so raufgeschaut, aber die haben das nicht, sondern sie sind eigentlich die das halt vertreten als Beamte, kann man letztlich sagen, die kirchliche Beamte.
Ja. Und jetzt, wenn man nachdenkt, das sind ja Wesen, die vielleicht ein paar Tage alt sind oder vielleicht ein paar Wochen alt, ist eine Seele vorhanden. Ja, die bleibt ja da.
Ja, aber das ist ja an sich das Selbstverständlichste. Das ist ja keine große Weisheit, weil es ist. Ja, nein, ich meine es allgemein gesprochen.
Wenn man darüber nachdenkt.
Ja, aber das muss man nachdenken. Da brauche ich nicht nachdenken, weil wenn jemand mehrere Monate alt ist, und es geht ja nicht nur dann ist er ja von der Veranlagung her schon so, wenn er ein Mensch ist und eine Frau kriegt ja nicht ein Kalb oder was, sondern sie kriegt ja Menschen, dann muss er ja schon so veranlagt sein von der Götteraufstellung, weil er die Menschen sich weiterentwickelt, dass er alles hat, was ein Ich-Träger sein muss. Und den bringe ich um. Das ist völlig wurscht. Und das ist ja kein medizinischer Vorgang. Was ist da medizinisch? Der medizinisch ist einfach. Da brauche ich nur einen Prügel nehmen und brauche den Prügel am Bauch an. Dann ist das genauso erledigt. Sondern das Entscheidende ist, welches Wesen ist da drinnen und was mache ich? Ich arbeite gegen die Schöpfergötter, ich arbeite gegen die Schöpfer, gegen die Mutter Erde arbeite und gegen die Menschen. Und auf das kommt es drauf an. Und das Herumgerät in der Frage ist ja genauso so scheinheilig und so falsch. Ich muss es ganz klar sehen, worum es geht. Wenn ich jemanden umbringe, dann muss ich wissen, was ich mache. Und nicht eigentlich hat er es eh verdient. Das mag schon sein, dass es verdient hat, aber jetzt kommen ganz andere Aspekte. Wenn es er verdient hat, hat es er verdient. Dann habe aber ich den nicht umgebracht, sondern hat ihn vielleicht jemand anderer umgebracht. Ich möchte aber jetzt, dass wir das vom Thema ganz abkommen, weitergehen in der Sache. Also mir ist das auffallen, auch bei den Amerikanischen. Weil bei uns ist es ja nicht so. Bei uns gibt es solche geschändeten Menschen in Wirklichkeit nicht. Also ich habe noch keinen gesehen. Aber in Frankreich ist ja stark freimaurerisch, ist ja das Zentrum gewesen und ist es noch immer, ist es stark. Und da setzt man auch die Frauen ein. In den USA, das ist völlig durch den Speed, also durch das Rauschgift, durch den Speed und durch das, sind die völlig irre. Also es sind keine Menschen, man braucht nur die Fotos sehen, was die auch erlebt haben in meinem Leben, was die auch an Kuren wieder probiert haben und so. Also tragisch. Und das ist dämonisch und das geht aber in die geistige Welt ein. Wenn man aber ein anderes Beispiel nimmt, und das ist mir auch neulich gekommen, wenn jetzt eine große Menge von Menschen, in dem Fall sind es einige hunderttausend, gleichzeitig durch einen technischen Akt abberufen wird auf der Erde und in die geistige Welt eingeht. Also so einen Vorgang haben wir beispielsweise bei den Atombomben in Japan, da wäre es also ein Vorgang. Also da sind gleichzeitig 300.000 Menschen zur selben Zeit, sind also verschwunden und sind dann nach oben gestiegen. Jetzt, wenn sowas ist, wie in dem speziellen Fall, dann ist das anders wie alles andere, was bisher gab. So eine Kraft ist im Menschen selber, in der Menschheit selber, ja noch nie drinnen gewesen. Es war also dieses Feuer der Drohne, das plötzlich da überraschend in einer auch kataklysmenartigen Art über die weggerollt ist. Also ein Blitz, die Druckwelle, und die sind nur mehr dazu gekommen, Angst und Starre. Weil sowas hat die Menschheit ja noch nie erlebt. Das ist was ganz Neues für die ganze Menschheit. Und was passiert aber, wenn die raufgehen? In diesem ganzen feinstofflichen Bereich und dann weiter im astralen Bereich, schon in der Erdumlaufe, reißen die ein Loch in das Netz, mit dem wir mit ganzen Kosmen verbunden sind. Das ist wie Handgranaten, das Netz zerfetzt. Na, wenn man sich das auch mit einem morphologischen Feld vorstellt, schon auf dem unteren, dann zerreißt sich das. Und das geht weiter in die ganzen anderen Bereiche. Das heißt, das ist eine Beschädigung in einer viel größeren Art, als wenn einer den anderen umbringt. Das ist ja noch relativ gesehen harmlos im Verhältnis zu dem. Weil sowas ist ja noch nie angekommen da drum. Das war für die auch
neu
und ein Entsetzen. Ein Entsetzen, das man nicht kannte.
Ein neuer Schrecken.
Ja, ein neuer Schrecken, aber eben nichts Menschliches mehr, sondern was Untermenschliches, was Untersinnliches. In einer gewaltigen Dimension. Von der anderen Seite, da habe ich eine Beschreibung von dem Biografen gelesen, und zwar, ja, ein Biograf, ich will das kurz vorlesen. Da spricht der Biograf, der Peter Goodchild, über den Robert Oppenheimer, einer der führenden Konstrukteure. Der Goodchild bezeichnet ihn als das Gehirn hinter den Atombombenkonstruktionen. Ja, also da schreibt er ein Buch, und er ist sehr wohlwollend über ihn, und da schreibt er dann, sagt er da, wenn die Deutschen keine Bombe haben, brauchen wir die unsere auch nicht einsetzen. Dann sagt er, aber da kennen Sie den Groove schlecht. Das war der General hinter dem Projekt, lautete die Antwort. Wenn wir eine solche Waffe besitzen, dann verwenden wir sie auch. Und jetzt erzählen Sie, wie die das kennen, von Ihrer Warte aus. Na, also Mitte 45, kurz vor dem ersten Atombombentest, sagt der Groove, zog sich der Groove zurück und schlief gut. Oppenheimer blieb wach, rauchte pausenlos, hustete, versuchte etwas zu lesen. An diesem Abend kam Bainbridge, ein Gerücht zu Ohren, das sich wie ein Lauffeuer im Lager verbreitete. Man hatte einige leitende Wissenschaftler sagen hören, die Bombe werde die Atmosphäre entzünden. Man hatte gehört, wie sie die Schnelligkeit und Reichweite dieser Reaktion abzuschätzen versuchten und Wetten abstoßen. Erstens über die Vernichtung allen menschlichen Lebens auf dem Planeten und zweitens über die Vernichtung allen menschlichen Lebens im Staate New Mexico. Als er sich verbot, ging Bainbridge zu Oppenheimer. Die beiden Männer waren sich einig, dass man den bis zur Erschöpfung ermüdeten Teams einen Aufschub fast nicht zumuten konnte und dass dieser neuerliche Panikausbruch nur ein Grund mehr war, den vorgesehenen Zeitpunkt einzuhalten. Nun geht es dann weiter und ja, geht dann weiter, wie der Zeitplan war. Es musste also, weil Deutschland kapituliert hatte und der Krieg praktisch entschieden war, musste die große Vernichtungswaffe gemäß diktierten Zeitplan schnell fertiggestellt werden, sonst wäre es ja dann schon außerhalb im Kriegsrahmen gewesen. Ja, und jetzt schreibt er folgendes, der Gutschalt. Er sagt, ja, der Rest ist bekannte Geschichte, ein trauriger Weltrekord, 300.000 Tote mit nur zwei Bomben. Der amerikanische Präsident Truman hatte Japan nach dem Abwurf der ersten Atombombe getobt, ergebt euch bedingungslos oder erwartet einen Regen des Verderbens aus der Luft, wie ihn diese Erde noch nie gesehen hat. Den Krieg hat die USA begonnen gegen Japan, nicht Japan gegen die USA, muss man dazu sagen. Am 14. August wird in Los Alamos der Sieg über Japan gefeiert. Die monatelange Spannung unter den Wissenschaftlern wich einem wilden, begeisterten Jubel und Überschwang. George Kistiakowski, einer von Oppenheimers Hauptmitarbeitern, erinnert sich an die Siegesparty in Los Alamos. Die ganze verdammte Bande wollte 21 Salutschüsse abfeuern. Wir hatten aber keine Gewehre und so holte ich mir einen meiner jungen Assistenten und wir fuhren ins Sprengstofflager, nahmen 21 Kisten mit 21 50 Pfund Kisten voll TNT-Mischung. Die stellten wir im offenen Feld auf und ließen sie explodieren. War das ein Spektakel. Jetzt kommt der Truman, das war der Präsident damals nach dem Roosevelt, Hochgrad-Freimaurer, muss man dazu sagen, und sagt, was dort geschah, ist die größte Leistung der organisierten Wissenschaft der ganzen Geschichte. Sie wurde unter äußerstem Druck erbracht und war ein absoluter Erfolg. Wir haben $2 Milliarden für das größte wissenschaftliche Risiko der Geschichte aufs Spiel gesetzt und gewonnen. Ja, geht ja noch weiter. Aber,
und gewonnen. Das ist eine Seite, wie gesagt, das ist sehr cool und ich habe alles gesagt, das ist sehr schlecht. Das war so gut und war so schlecht.
Nein, das kann man ja ganz genau sagen. Wenn ich das nicht sagen wollte, was gut und schlecht ist, dann müssten wir uns eigentlich als Menschen, abmelden. Weil dann sind wir nämlich keine mehr.
Das ist schlecht. Das ist
eine Sünde. Nein, aber ich will jetzt nicht, weil es so spannend ist. Ja. Weil das ist natürlich spannend, aber das habe ich nicht gebracht. Wir wollen ja aus den Phänomenen, aus den Symptomen, was nicht die Beschreibung lesen. Aber was sagt die Beschreibung? Ich will eigentlich die Beschreibung sagen. Weil sonst könnten die Wissenschaftler nicht so eine Einstellung gehabt haben. Ich gehöre nicht mehr zur Menschheit dazu. Ich habe mich abgespalten. Das ist schon das Luziferische vom Einheits-, von der Weltenregierung, vom Weltensinngeber, ziehe ich mich zurück und führe ein kleines Sonderdasein. Wie das mit dem anderen zusammenpasst, interessiert mich nicht. Das sagt ja, ich führe das aus, ich habe ein Budget und das hebt ihn ja imagemäßig gewaltig, also der ist ja nachher noch mehr herumgereicht worden. Und wie das mit den Menschen ist, mit dem habe ich nichts zu tun. Nur meine Welt ist ja der Forschungsauftrag, wo es dann wird, was weiß ich ja nicht. Das heißt, wir haben eine Tendenz, dass sich die Welt immer mehr explosionsartig voneinander entfernt und was der eine macht mit den Folgen, kann er weder beurteilen, weil dann schreibt er ja noch der Oppenheimer, also der Wissenschaftler ist völlig unverantwortlich, weil er hat ja keine Verantwortung, weil was dann wird draus ist, weiß er ja nicht. Das kann er, macht er von der Administration oder vom militärischen Bereich. Das heißt, es trennt sich alles. Und die Menschheit gehört eben nicht mehr zusammen als Menschheit. Jeder wird so nämlich zum Krieg, aller gegen aller, wenn Rudolf Steiner von einem Krieg spricht, der kommt ja viel später und ist ganz anders. Aber das sind die Wurzeln. Weil wenn ich was mache, was ich schädige, und was ist gut und was ist schlecht, na, das weiß ich ganz genau. Das ist gut, was ich innerlich einmal mit gutem Gefühl vertreten kann und wo ich nach dem Prinzip bin, was der andere, was du nicht willst, dass dir geht, anders durch anderen nicht an. Das ist so einfach und das ist einmal ein Primitivprinzip und das reicht schon. Wenn das noch realisiert wird, dann reicht schon einmal. Höheres gibt es immer noch in der Sicht. Aber das ist eben da nicht der Fall, weil man hat mit der Menschen keinen Kontakt. Was mit der Menschen ist, interessiert so jemand nicht, er will Erfolg haben. Und das ist ein gutes Beispiel, wo man sieht, wie das auseinander. Und so, und dieser Trend wird aber weiter sein, sowohl bei den Dämonisierten als auch bei großen Katastrophen, die ja immer mehr dann kommen, im nächsten Zeitraum. Aufhören wird es ja nicht mehr. Jetzt wollte ich eigentlich ganz was anderes heute sagen, aber ich will jetzt nur ein paar Sachen, bevor es neu ist, nur andere Sachen kurz da einbringen. Jetzt.
Nein.
Die Zeit?
Also wer jetzt kommt, der kommt zu spät.
Ja.
Der Florian.
Ja, der Florian. Nein. Das ist der Florian, der ist schon ein Unikum, was?
Ja. Schauen wir mal.
Ja, das ist der Florian, weil sonst kann er keiner kommen. Also die hat auch kein Genier und die Zeit. Ja, das ist eine andere Frau.
Sie, wenn wir schon ein bisschen was reden, zu starke Weltbevölkerung, wie wird das weitergehen?
Die wird sich reduzieren, die Weltbevölkerung, weil sie ausgerottet wird, teilweise eben durch die Nahrungsmittel, durch die genverseuchten Nahrungsmittel von Bill Gates und von Monsanto. Bill Gates ist nämlich Hauptaktionär, die Rothschilds.
So bald muss man bald sein, weil sonst werden sie gegenseitig abfressen.
Ja, warum hast du eine Bekanntschaft geschlossen?
Nein.
Es war eine erotische Damenstimme.
Ich habe mich schon wieder bei Kunden, die Putzfrau doch zugesperrt und die hat ihren Schlüssel herinnen vergessen und war ausgesperrt. Ja, das ist schon geklärt.
Nein, ich will.
Sichtweise ist, dass jetzt sehr viel Entscheidendes passiert im Bewusstsein der Menschen. Das deckt sich ja mit Ihnen. Und dass eben jetzt sehr viele Seelen da sein wollen, um das zu erleben, was sich hier tut. Und das ist sozusagen ein Höhepunkt der Menschheit eigentlich.
Der bisherige, nicht ein Höhepunkt, sondern der bisherige erste Höhepunkt, was von den Menschen selber ausgeht. Ja, bisher war es eigentlich, war das eine Vorstufe. Jetzt fällt manchen Menschen was auf, darum soll eine Spurensache sein. Und einem, dem was aufgefallen ist, das ist ein Professor aus New York im Jahr 1938, in den 20er Jahren war es schon, es war in den 20er Jahren auf EFL, 23 oder was ist ihm das aufgefallen, der hieß Lundberg. Ja, dieser Professor Lundberg war Sozialwissenschaftler in New York, Professor da an der Universität, was damals eine relativ neue Wissenschaft war, die Sozialwissenschaft. Und der hat jetzt die USA analysiert und ist draufgekommen, wie die Gesellschaft aufgebaut ist. Es gibt also, unten gibt es die Bevölkerung, die Masse ist, die also nichts ist als Ameisen, die kein Hirn hat und die fremdgeführt wird, die auch keine Ideen hat, die auch nie zu was bringen wird. Die sind also eigentlich umsonst auf der Welt, mehr oder minder. Brauchen aber jemanden, der sie führt. Die Unteren nennt er auch Untertanen. Das sind die, die eben ganz unten sind. Und meistens Untertanen, weil sie eben untertänig sind. Für die gibt es nicht viel, weil Geld haben sie keins, Überblick haben sie keins. Die muss aber jemand regieren. Dafür gibt es die Obertanen. Die Obertanen reagieren jetzt die Untertanen. Und die sitzen aber an der Quelle, an den Machtmitteln. Die machen auch die Gesetze. Die beherrschen die, kontrollieren die und nutzen sie auch aus. Dann gehört noch eine Zwischenschicht dazu, das ist die Mittelschicht. Und die Mittelschicht, die ist, das sieht er damals schon, die wird schon zerrieben, entweder Büttel der Oberschicht oder sie sinken in die Unterschicht. Also das ist ja materiell dann auch gemeint. Jetzt hat er das genau analysiert und ist draufgekommen, dass in der Zeit in den USA, ja, wenn ich eh nichts aus den Namen da stehen, in den USA was kam, was eigentlich ganz eigenartig war, nämlich die neue Art von Technik. Das war so im 17., 18. Jahrhundert, in den USA kam es also dann im 18. Jahrhundert, und diese Technik hat Menschen hervorgebracht, die anders waren als bisher. Es war die Fortsetzung der Aristokratie, aber jetzt als Dollar-Aristokratie, als Plutokratie, also Plutokratie heißt Weltherrschaft und Geldherrschaft, und die haben sich aber fortgezeugt wie die alten Aristokraten, so ganz blutsmäßig, und es ist immer, wenn einer neu reingekommen ist, dann war es so, wie wenn die Familie angezogen hätte. Und das war aber so, das ist ihm so aufgefallen, dass da jetzt ein Machtfaktor entsteht, der ganz weltbeherrschend wird. Finanzkapital, Medienkapital, Rohstoffkapital, Landkapital, also dort, wo man überhaupt die Welt beherrschen muss. Und das ging schlagartig. Die haben aber einen Kontrollmechanismus gebraucht, wie man die ganze Welt kontrolliert, weil jetzt ging es ja erst richtig los. Und da bedurften sie einer Technik, einer besonderen Technik. Es gibt viele Techniken, die dann reinkommen hätten können, aber es ging eben die Technik, welche wollte man? Eine Technik, wo man andere kontrolliert. Das heißt, elektronische Technik und Techniken zur Kontrolle der Masse. Und die ist ja dann auch gekommen durch die Medien und durch die ganzen elektronischen Mittel. Das hat er also beobachtet und hat genau gesehen, wie der Aufbau ist. Untertanen, Obertanen, und dann kommen erst die Hintertanen. Die kennt man aber nicht mehr. Und die hat er auch nicht gekannt. Er hat zwar Namen genannt, die Mellons, die Vanderbilts, die Rockefeller und so weiter. Aber das sagt ja nicht viel, da gibt es ja noch andere. Und wie die das machen, ist geheim. Sie stellen nämlich die Pläne auf mindestens von 100 Jahren, was sie abspielen. So wie der Pipes. Der hat was geschrieben, was jetzt Realität ist, der Dritte Weltkrieg. Und der schreibt aber schon 1886 oder was. Genauso wie das Kleid des Kaisers Traum, von dem Rudolf Steiner auch spricht, aber Faximile von diesem Original erworben, weil da gibt es nämlich nur eine Druckerei, die das darf, weil es ihm verboten ist, wo schon damals, das war so 1878, 80, eine Karte gezeichnet wurde vom Ersten Weltkrieg, der kam dann der Erste Weltkrieg, 50 Jahre später kann man sagen, und genauso ist er ausgegangen. Das war aber schon damals drinnen. Wie kann das jemand wissen, wie die Grenzübergänge sind, wie Deutschland geteilt ist, wie das als unsinkbar geltende Zahnreich nur mal als Wüste bezeichnet ist? Ja, wer weiß das? Eben die Hintertanen. Und die Hintertanen, und da ist schon der Professor draufgekommen, der sicher Realist war, das war kein Mönch oder kein Mystiker, dass das nicht reicht. Er sagt, es muss nur was geben als Prinzip, so was Geistiges, was eigentlich der Inspirator ist. Und das ist ein Phänomen, das jetzt erst so richtig auftaucht. Weil bisher hat die Menschheit geschaffen, darum richtigerweise, jetzt ist wirklich die Menschheit wach geworden. Bisher war es eine Vorschule eigentlich, aber jetzt suchen nämlich, aber richtig innerlich, da braucht ihnen das niemand sagen, die sehen die Welt und sagen, aber das ist nicht alles, es gibt nur was ich noch nicht gesehen habe, aber ich spüre das. Es gibt das Geistige als Realität. Wir sehen ja das Geistige nicht als Realität im Allgemeinen, weil die meisten Menschen, das sind von uns da, die sagen, ja, ich meine, ich sehe das, das ist Realität, das Geistige, das leugne ich gar nicht. Das mag sicher was Geistiges geben, also Schall und Rauch, aber was bewirkt es? Wie bewirkt das Geistige zum Beispiel diese ganzen technischen Errungenschaften, diese ganze Gesellschaftskontrolle? Wie macht denn das Geistige? Das ist die Frage, wie geht denn das? Und mit dem hat sich aber der schon beschäftigt. Weil er gesagt hat, welchen Kontrakt, das wird dann detaillierter von ihm geschildert, er hat mehrere Bücher geschrieben, unter anderem auch das Buch The Rich and the Super Rich, also die Reichen und die Superreichen, und hat er sich beschäftigt, wie ist der Kontrakt? Ist der so wie mit dem Goethe sein Faust? Der Goethe sein Faust, der sieht man ja den Kontrakt, der sitzt am Tisch und unterschreibt. Und so ein Kontrakt muss es aber auch bei den dämonischen Mächten geben. Das kann nicht nur geistig sein, das ist eine Vermutung, das ist keine These. Aber so in die Richtung geht es immer mehr in der jetzigen Zeit, wie wird der Kontakt abgeschlossen? Denn was ganz stark jetzt ist und was man merkt, dass die dämonischen Kräfte, die jetzt wirklich stark sind, weil sie jetzt ist es ja für sie eine wichtige Zeit, jetzt müssen sie sich ja positionieren, wenn die Menschen also davonlaufen auf der anderen Seite, dass dieser Kontrakt, der geht so tief in die menschliche Struktur rein und wühlt sie aber wühlt sie aber durch die ganzen Untergänge, durch die ganze Menschheit hindurch, egal wo das ist, unabhängig von welcher, von Rassen und oder Klassen oder sonstigen Schichten, gibt es eine zusammenhängende Menschheit, die dieses satanisch-arimanische Prinzip aufgenommen hat und dafür arbeitet. Aber der Kontrakt heißt so: Wir geben euch die Weltherrschaft, ihr arbeitet für uns. Ja, ihr arbeitet für uns, wir geben euch die Technik, die ihr braucht, dass ihr die Welt kontrolliert und überlassen euch eben die Weltherrschaft. Dafür gehört es uns. Eigentlich dem Faustzweck-Kontakt, kann man sagen. Und das merken aber viel. Und es ist nicht der Einzige. Ich will noch was anderes Interessantes, was ich vor kurzem gefunden habe, schildern. Das ist in England passiert, 1927. Da hat eine englische Schriftstellerin, die Clarissa Miller, die war Hocharistokratin und hat 1927 erfahren, ihr Mann war ein führender Beamter oder Offizier im Luftfahrtministerium, also in der Luftwaffe, und da hat sie erfahren, 1927, dass der Erste Weltkrieg schon 1860 aufgestellt wird. Das muss man sich einmal vorstellen, wenn man das erfährt. Und dann hat sie erfahren von den Kreisen, dass noch ein zweiter aufgestellt ist, ein zweiter Weltkrieg. Und dann hat sie erfahren, dass noch ein dritter aufgestellt ist. Und jetzt hat sie einen Roman geschrieben, hat ihren Namen gewechselt, sie heißt dann Agatha Christie, Kriminalschriftstellerin, ist ja bekannt, und hat es aber nicht als Kriminal, hat uns nicht als politischen Thriller oder so irgendwie, sondern als die großen vier. Weil sie wusste, wie die Weltaufstellung war. Und hat jetzt das in einen Roman verpackt. Und dann nimmt es, die muss, dass sie den Namen von den Chinesen richtig aussprechen, muss ich mich.
Ja, aber wie heißt der Roman?
Die großen vier heißt er.
Die großen vier.
Ich muss noch schauen wegen dem Namen, dass ich den richtigen Namen euch sage.
Ist der vergriffen?
Nein, der ist nicht vergriffen. Antiquarisch kannst du eh als. Das sagt mir auch recht, dass ich den richtigen Namen habe. Ah, da habe ich schon die großen vier. Der Name, da ist ja der Name, ja. Also jetzt nimmt sie das, was sie erfahren hat als Weltenmächte. Das nimmt sie. Und da beginnt sie jetzt bei einem Amerikaner, der heißt Abby Ryland, den bezeichnet sie als reicher als Rockefeller. Und der Rockefeller, der damals als der reichste ist, aber die Rockefeller heißen Rockenfelder, das sagen wir, schauen wir aus Deutschland. Und das war der Inbegriff des absolut reichsten, reicher irgendwie Rockefeller heißt, und reicher kann man nicht sein. Jetzt habe ich da mal was Öl, das hat man ja gesehen, Öl, und der war eben der Ölmagnat, auch ein totaler Gauner, ist klar. Und den nennen sie aber Seifenkönig. Sein Beruf ist Seifenkönig. Also sie hat nicht geglaubt, dass er Seifen verkauft, sondern wir wissen sofort, was gemeint ist. Er repräsentiert unbeschränkte Geldmittel. Der zweite ist ein Chinese und das ist der absolute Kopf. Also es ist der Kopf von diesen Vieren. Bei den Treffen ist er nie da, der Chinese. Es hängt nur ein Mandarinmantel über seinen Sessel. Und das war im Jahr 1927 und da war der ferne Osten eben, das war geheimnisvoll. Die Opiumhöhlen, die Kohle und diese roten Lichter und was da so passiert. Und jetzt nennt sie den, darum habe ich geschaut, Li Changyin, und er war der absolute Kopf, das Gehirn. Und von dem ist schon bekannt gewesen, dass er in unterirdischen Laboratorien Menschenzüchtungen begeht. Das hat sie aber nicht, das ist kein Fantasieroman, das hat sich von jemand anderen, auf den komme. Menschenzüchtungen mit künstliche Organzüchtungen, alles mögliche, mit Kulis hat er das gemacht. Das dritte ist jetzt eine Frau, und zwar, ja, da habe ich schon. Die Frau heißt Madame Olivier und sie ist eine ganz gefährliche Chemikerin. Das ist ihr Beruf. Und jetzt noch der vierte. Der vierte ist der wird auch mit Namen genannt, das ist ein englischer Geheimagent und der steht für das Geheime, für Okkultismus. Also wenn man das jetzt zusammennimmt, die Idee von ihr war, das Geld vom Westen, der Geist vom Osten, Das passt hundertprozentig. Und eine Wissenschaftlerin, die die Wissenschaft instrumentalisiert für arimanische Zwecke. Das geht aus dem ganz genau hervor, denn sie bezeichnet ja auch irgendwie, warte, ich muss schauen, machtorientierte Wissenschaftsforschung mit kaltfrostiger Wirkung. Den Chinesen nennen sie die dunkle Astralmacht des Asura-Fürsten. Die dunkle Astralwelt des Asura-Fürsten. Ja, also es ist eine Viereraufstellung und das ist ja damals schon aufgefallen. Und der Geheimdienstler, der berichtet von technischen, also von Waffen, von Strahlenwaffen und Magnetwaffen, wo man damals ein U-Boot auf weite Entfernung versenken konnte durch diese Laser oder wie immer. Das beschreibt es, aber nicht jetzt so wie es jemand einen utopischen Roman beschreibt, sondern sie hat es von ihrem Mann, weil der war ja bei der Luftwaffe. Also auf alle Fälle interessant, was der Frau auffällt. Ich will jetzt die Spuren zurückgehen. Es ist einem aufgefallen, einem normalen Menschen ist damals gar nichts aufgefallen, aber die hat Hintergründe. Die Welt hat eine Aufstellung. Was hat es für Aufstellung? Sie hat die Hintertanen. Aber hinter den Hintertanen, und das ist jetzt genau der Fall, es gibt noch was. Und das ist was Geistiges. Bisher gab es ja nie einen Durchbruch zum Geistigen. Das war scharf. Es gibt Geist und Geist und Geist. Jetzt ist es anders. Jetzt ist es so, dass eigentlich die Menschen sagen müssten und teilweise auch sagen, gäbe es die geistige Welt nicht, müssten wir es erzeugen und zeugen, weil sie ist nämlich die bewirkende Ursache. Und so weit waren wir bisher nicht. Bisher habe ich gesagt, Religion, ja, gibt es was Geistiges. Das war ja was. Jetzt sagt man, die Welt kann so gar nicht geführt werden, wenn es etwas Geistiges gibt. Ob gut oder schlecht, ist ja wieder was anderes. Geistiges heißt ja nicht, dass das was Reines und Harmloses ist, sondern es ist ein Urprinzip, das erzeugendes Prinzip ist. Was erzeugendes und zeugendes Prinzip ist. Jetzt, ich will noch was anderes. Am Schluss sagen. Jetzt habe ich also Gespräche verfolgt, ein detaillierteres, mit einer Frau, da war ein Treffen in Deutschland, die kannte ich schon, und da war ein Israeli da, und der war in Deutschland geboren und der lebt dann in Israel. Und der war da und das war also eigentlich so ein Prototyp von einem suchenden Menschen, sehr weltoffen, zuerst war er in Deutschland, dann war er in Israel und hat dort lang gelebt und ist wieder nach Deutschland gekommen und pendelt auch hin und her. Und jetzt sagt die Frau zu ihm, weil wir uns so gut verstanden haben gestern, du bist ja nicht ein bisschen was sagen, das ist nicht auf YouTube, sondern das ist auf so einem kleinen Kanal. Und er sagt, ja, das ist schwierig, was gestern war es gestern, ob wir das heute wieder so hinkriegen. Und dann sagt sie, na sag mal, wie ist denn so in Israel? Dann sagt er, ja, Israel ist so wie überall, da ist auch nichts anders. Also wir werden kontrolliert von der Kasan-Mafia, die eine Allianz mit altägyptischen, satanischen Strömungen gebildet hat. Sagt er, aber das ist so wie beim Vatikan. Das ist genauso, die leben nur von dem Prinzip. Und da zählt das Prinzip auf. Denn warum? Wenn ich sowas Heeres gründe, auch die anthroposophische Gesellschaft, wenn ich sowas Heeres gründe, wie richtiges Christentum zum Beispiel, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder das entwickelt sich so stark, dass ich später nicht mehr beherrschen kann als Machtstruktur. Da muss ich drüber her, da muss ich drüber fahren so. Das kann man, ist erfolgreich, aber ist viel aufwendiger. Oder ich stelle am Anfang gleich etwas, ein Institut hin oder eine Gesellschaft hin, die sowieso unglaubwürdig macht und die eben das Gegenteil schon geistig hat. Und in weiterer Folge immer mehr aber devaluiert, weil jemand, der draufkommt, sieht, dass das ist ja ganz was anderes dahinter. Und das ist weltweit bei allem, der sagt, die ganze Welt hängt zusammen mit diesen dunklen Strömungen. Und das ist keine Rasse und das ist kein Volk und das ist kein Alter und das ist ein Pakt, und das sagt er auch, der geschlossen wurde schon vor langer Zeit, ein Weltenpakt, genau in der Richtung. Er sagt noch viel interessante Sachen. Das Erste, was er sagt er, bei uns in Israel, also wer das jetzt sagen hat, sind eben die Kasan, aber ansonsten ist es eben die Daesh. Also die Daesh, die heißt auch ISIS und ISIL. Er sagt, das ist ja eine israelische Organisation, das ist ja gar kein Thema. Gegen das Arabische, die sind bei uns, sind auch im Fernsehen, sind im Spital, also das war für ihn kein Thema. Und die PLO sagt, das war die erste Organisation, die wir gegründet haben, wir brauchen ständig Feinde. Also das war so, wie man das jeder weiß und weiß, jeder, der das verfolgt. Und dann sagt er noch was anderes. diese Templer, die sind ja was Geheimnisvolles und zu denen kommen wir eh detailliert, der nächstes Jahr. Und die Templer haben auch gegraben unter dem Tempel. Und da haben sie aber jahrelang gegraben, weil da ist ein Felsen. Und da sind sie nicht weitergekommen. Und was dann rauskommt, ist in unseren Büchern nicht näher, scheint es dann auf. Es wird zwar viel erklärt, aber was da drinnen ist. Jetzt sagt der Mann aber, der sagt, es sind Rollen gefunden worden, so Schriftrollen, und er sagt jetzt nur eines, also die Frau hätte mir fragen können, aber das hat sie nicht gemacht, leider. Er sagt, es in den Rollen steht drinnen, und das ist im 12. Jahrhundert, dass es so einen großen Weltenbrand gibt, dass es einen Ersten Weltkrieg gibt, dass ein Zweiter kommt, und dass dann ein Dritter kommt, der aber anders ist. Das wird nicht mehr ein Krieg sein, sondern es wird ein Flächenbrand sein, der nicht mehr aufhört. Und das genau ist es ja jetzt schon, wieder nur mehr. Und dann wird, und das ist das Jahr 2025 schon, wo so eine Erleichterung kommt, und in weiterer Folge wird es im Norden ein Eiland geben, also ein Gebiet geben, das so hoch entwickelt ist, spirituell, kulturell, dass die ganze Welt, also von der ganzen Welt, Menschen dorthin kommen und die fragen werden, wie macht ihr das, dass ihr da so richtig lebt, so glücklich lebt, so sinnvoll lebt, auch mit der Natur sinnvoll lebt, so weise seid und so hohe Kultur. Sagt uns das, wir möchten das auch haben. Also das ist auch wieder interessante Darstellung, die haben mich irgendwie überrascht. Und glaubwürdig ist auf alle Fälle, wenn man die Tempel nimmt, da ist ja das Wenigste ist ja auch bekannt. Auch nicht, dass sie wurden ja nicht ausgerottet, sondern nur die französischen Templer wurden ausgerottet. Und die anderen sind ja alle entkommen mit ihren 18 Fregatten. Die waren ja in La Rochelle gelagert und als dann die Kirche oder der Ludwig hinkam, waren sie weg. Und das Gold war auch drinnen. Sie haben nur einen Teil des Gold gekriegt und sind dann nach Schottland. Und in Schottland, darum kommen jetzt die ganzen Templer und Orden von Schottland, weil dort haben sie dann den Hauptstützpunkt gehabt. Und das Gold, wo haben denn die Templer das Gold her gehabt? Weil der König wollte ja ihr Gold. Ja, von Bergwerken in Europa haben sie es nicht gehabt. Hätten die es gar nicht so ausbeuten können. Sie haben es, weil La Rochelle ist ja Atlantikhafen. Wieso haben die einen Atlantikhafen, wenn sie da ins Mittelmeer müssen? Da haben sie auch Häfen gehabt. Die waren in Mexiko schon im 12. Jahrhundert, haben das Gold damals rübergeholt. Lang von Kolumbus. Aber da gibt es viele geistige Hintergründe, von wo die kommen, weil die kommen alle wieder nach Frankreich über Spanien, eben auch wieder über die Araber und das waren so die Inspiratoren, das luziferisch-arabische, auch Überlegene, aber auch den Leichnam schaffen, weil diese arabischen Trainer und Schüler, also Imani und so, wie die dann heißen, die sind spezialisiert, den Menschen auch so wie die Jesuiten schon im Leben zum Leichnam zu befördern, zur völligen Willenslosigkeit, zur völligen Ja-Sagerei, zur völligen Aufgabe jeder eigenen Regung. Das ist auch arabischer Zug, den auch von dort jetzt wieder die Societat Jesu übernommen hat. Weil die wurden auch von da unten inspiriert. Das zeigt sich bei der Geschichte der Tempel sehr genau, bei dem Gottfried von Bouillon und so weiter, wo der seine Inspirationen her hatte. Weil der war aus gutem Grund gegen die Kirche, gegen die katholische Kirche. Weil die waren natürlich konservativ und haben etwas vertreten wollen, was sie selber weder kannten noch eingehalten haben. Und die wirklich Überlegenen, die waren ja interessiert, mit geistigen Strömungen zu arbeiten. Und so kam das eben vom Süden rauf, aber es kam ihm dann schon eben ein Wurm auch rein. Und das Tempel ist ein großes Thema und sehr interessantes Thema, weil es wirkt ja immer wieder nach, reinkarnativ wirkt es vor allem nach, weil es waren ja mächtige und große Persönlichkeiten. Also, eigentlich machen wir dann beim nächsten Mal den hebräischen Tierkreis und das Zusammenwirken zwischen Ba und Ben. Wie der Gottessohn und der Menschensohn, wie die dann gemeinsam das höhere Ich wirken. Weil da habe ich die Zeichnung da. Und da haben wir gleich am besten nächstes Mal mit der.
Direkt.
Ja, das ist da hinten, ja. Ja, weil es geht dann auch um die Laute und da können wir das, was wir bei der Genesis haben, schon auch wieder ein bisschen sozusagen vermischen und das baut auf dem auf der Genesis auf und ja, dann nächstes Jahr vielleicht, nächste Woche wird es sich nicht ausgeben, möchte dann alle Siegeln dann durchgehen, aber dann wirklich nur bei den Siegeln bleiben, sonst sonst ist es zu viel, aber das Entscheidende ist, ja, jetzt haben wir eh schon mal angerissen, dass wir die Gegenwart schauen müssen, wo, was tut sie da eigentlich, und die Siegeln, die schauen ja noch viel tiefer hinein und gehen ja viel tiefer in die Zukunft. Aber wo wir stehen jetzt, ist eigentlich der wirklich entscheidende Punkt, wo der Mensch eben sich selber zeugt eigentlich erst. Und das ist eben dann das kommende uranische Zeitalter, das davon lebt. Ja, ich würde sagen, wir machen vielleicht Schluss. Ich hätte noch einiges zum Sagen, aber das auch mit dem uranischen Zeitalter und so, da können wir noch einmal was sagen, aber ich glaube, sonst halt, fangen wir an und dann werden wir nicht fertig, und nächstes Mal fangen wir mit dem hebräischen Tierkreis gleich an. Und ja, dann danke in dem Sinne und ja, bis zum nächsten Mal. Ja, bitte.
Und zwar im Internet habe ich ja